28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Lass uns das
hier. Ey Leute, passt mal auf, hier
ist ein. Ja, genau. Das war's dann.
Da geht einer nachgucken, jetzt auf.
Genau, einmal werfen wir, wo ist der Johnson?
Bla bla bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das verraten die hier nicht. Genau. Scheuer. So, also, wenn ich zu Hause mit meinem PC selber versauere, dann weiß ich auch selber.
Wenn's klappt.
Es könnte eigentlich besser klappen, als
wenn's klappt.
Als wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat es halt nicht in der Hand.
Wenn's klappt. Also, wenn ich Daniel Pog, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so viel eine PlayStation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn's klappt, dann fertig, aus die Maus.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Das ist genauso,
wenn's klappt. Ratchet & Clank wieder zu beleben in einem Ratchet & Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet & Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen.
Ja, das ist wohl wahr.
Du Idiot.
Ging ja um die Ratchet & Clank Welt.
Deine Mutter geht um die Ratchet & Clank Welt. So, bevor es jetzt zu so aggressiv wird, das soll klappen, wenn es klappt.
Hallo und herzlich willkommen zur 66. Ausgabe des Area Games Cast. Oder alteingewissene Veteranen werden sagen, des Area Games Podcast. Aber wir wissen ja, bei iTunes heißt das Ding mittlerweile Area Games Cast.
Was machst du denn da?
Passen wir uns an. Ich reibe meine Wangen.
Er massiert seine Wangen auf scheinbar asiatische Weise.
Ja, ich suche meine Qi-Punkte.
Mit Happy Ending.
Ja, meine Massagen sind immer mit Happy End. Aber davon abgesehen, wir sitzen zu viert vor dem Mikrofon. Eine reine Männerrunde mal wieder. Und zum Glück auch mal wieder ohne Micha. Dieser Golem-Parasit, der sich hier quasi
aufgedrängt hat.
Bei uns reingeschlichen hat. Ja. Aber dafür mit einem ganz neuen, unverbrauchten Gesicht und vielleicht einer auch unverbrauchten Stimme. Genau, aber gesehen habt ihr es vielleicht schon, nämlich bei dem Medal of Honor Test. Der David Hein ist mit dabei.
Ja, hallo.
Das macht einen guten Eindruck. Schön, so eine begeisterte
Podcast. Gut, dass man auch gesehen hat, dass wir ihn gefesselt haben.
Ja. Wie lange geht das jetzt noch? Ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit.
Wenn er hinten reinsticht.
Keine Sorge, wir sind bekannt für den kürzesten Podcast aller Zeiten.
Was?
Nee. Ich bin Daniel Pog, willkommen auch von mir, falls man mich noch nicht kennt.
Und falls man die leichte, weinerliche Stimme verpasst hat, auch die Johannes Krohn ist wieder.
Du hast die ganze Zeit gesprochen, die haben mich nicht verpasst.
Mit der Scheißmeinung. Wobei heute...
Ja, es wird ein Duell.
Ja.
Mir wurde auch schon nachgesagt.
Der Herausforderer zu meiner Rechten, David Hein. Und links das Mr. Scheißmeinung Schwergewichts-Weltmeister... Köpfchen.
Der Shannon Briggs, wieder ein Scheißmeinungsmenschen.
Aber ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt in Konkurrenz treten wollen.
Aber unangefochten bleibst du neben Mr. Scheißmeinung aktuell noch Mr. Scheiße, weil du auch heute wieder mehrmals vom Podcast scheißen gegangen bist, ewig lange.
Weißt du, wenn du den Tag zurückspulst, ist dieses mehrmals ja ein bisschen ungerechtfertigt, oder?
Naja,
das war ich finde, zehnmal am Tag kacken, das ist ungewöhnlich.
Nach dem Kino kacken, fahrt ihr hin, wieder kacken.
Das macht auf jeden Fall mal schon mal einen guten Eindruck auf mich, dass ihr die Podcasts immer mit Scheiße anfangt. Das ist schon mal wichtig.
Nicht immer, aber komisch.
Die Hörer wissen ja dann auf welches Niveau dann
sie erwartet. Ja,
außerdem habe ich auch mehrmals Kacke gesagt.
Ja, da hätte ich mich doch vorbereiten können.
Hast du dich mit Kacke eingerieben?
Ja, irgendwie so, ja.
Ja, der David verstärkt jetzt die Redaktion, deswegen sind wir ganz gespannt, was er auch so zu melden hat, weil natürlich der Anfang des Podcasts wie immer die Runde ist, was wir so gespielt haben in letzter Zeit. Und deswegen bringen wir es hinter uns, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Fangen wir mit Johannes an.
Da bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, klar. Ich habe Castlevania durchgespielt, das hat ja doch noch ein bisschen gebraucht.
Wie war das Ende?
Ich fand das Ende eigentlich ziemlich cool. Also vor allem der
Spoiler, danke.
Vor allem der Abspann nach dem... Abspann. Also es kommt ein Abspann, dann kommen die Credits, dann kommt noch eigentlich der richtige Abspann.
Wusstest du das vorher?
Nö. Aber ich gucke ihn ja trotzdem nochmal zu Ende. So, weil ich mir erhoffe, dass noch irgendwas kommt. Oder da der nächste steht, du hast dieses und jenes freigeschaltet.
Ja, ja.
Entschuldigung.
Du hast dich auch nicht getraut, bestimmt beim Abspann auf Start zu drücken oder so. Weil du dann Angst hast, dass es dann vielleicht abbricht.
Ja, genau. Nee, stand ja auch richtig, ein Knopf war angegeben zum Überspringen, aber was soll das? Nach diesem Abspann habe ich jetzt auch tatsächlich ein bisschen Hoffnung auf den zweiten Teil, der offiziell irgendwie schon ein bisschen angekündigt wurde, weil wenn sie das umsetzen, was in diesem Abspann gezeigt wird, wäre das mal einfach richtig cool.
Ist weil es auch gewagt scheiße, wenn du so ein Spiel gerade gekauft hast, durchgespielt hast und so das Gefühl hast, Mann, wäre das cool, wenn sie das umsetzen würden, was da am Ende kam. Also das ist immer so dieses Gefühl, du hast gerade ein Spiel durchgespielt, aber das eigentlich coole hast du noch gar nicht gesehen.
Nee, weil letztendlich so vom Szenario her ist Castlevania jetzt auch in diesem Teil cool, weil das eben das klassische Mittelalter-Fantasy-Vampir-Monster-Geschwätze ist. Ich war ja jetzt auch ein bisschen enttäuscht von diesem Spiel, weil es eben so extrem God of War ähnlich ist. Aber jetzt beim zweiten Teil zum Beispiel kann ich das ja abstellen, weil ich das dann erwarte. So, dann muss ich mich jetzt nicht mehr darauf einstellen, dass jetzt irgendwie so ein besonders außergewöhnlich gut umgesetztes 3D-Castlevania kommt.
Aber das war doch schon als God of War-Klon angekündigt. Also wer die ersten Ausschnitte gesehen hat, der wusste ja, dass was auf ihn zukommt.
Ja, es sah so aus, aber ich habe mir das irgendwie trotzdem...
ich war von diesen ganzen Presseberichten ziemlich überrascht, dass jeder meinte so, oh Gott, jetzt ist es ja ein Klon von God of War. Dabei war das ja
eigentlich... Hast du den ersten Trailer schon gesehen?
Ja, eigentlich. Ja, ich habe
das auch befürchtet. Aber ja schon immer quasi. Ich meine, früher hießen die irgendwie hier Metroidvania und Castlevania.
Ja, aber das ist krass, weil diese Diskussion kam auch mit den Usern zustande. Ich habe da auch nochmal in den Kommentaren was geschrieben.
Originell war es ja nie eigentlich.
Ich das finde, naja, aber es ist immer irgendwie was anderes, ob du jetzt so, wie bei den Metroidvanias so, das ist ganz klar, da haben die irgendwie diese Labyrinthstruktur und dass du dann bestimmte Items kriegst, mit denen du dann an verschiedenen Stellen wieder weiterkommst, das haben die eindeutig geklaut. Aber dann macht es einfach einen extremen Unterschied, ob du dann so mit Nahkampfwaffen durch die Gegend gehst, irgendwelche Magiezauber hast und das überhaupt wesentlich kampflastiger ist als Metroid. Und ein bisschen weniger auf Forschung ausgerichtet ist. Und diese ganzen Rollenspielelemente, die da drin sind, die haben dem schon wieder eine ganz eigene Note gegeben. So, dass es halt ein typisches Castlevania in diesem Stil ist.
Gut, Rollenspielelemente habe ich auch im Bett. Nur um David mal
auf. Ja, der ist noch nicht so weit.
Ja, er ist scharf.
Ich wollte nur schnell den Kulturschock für David perfekt machen, damit er auch weiß, wie man hier die Einwürfe
also damit die Leser denselben Fehler nicht zu Hause auch machen. Ich heiße David. Ja. Daniel und Alex müssten es eigentlich seit 3 Jahren wissen, aber ja. Sprechen es trotzdem falsch aus.
Ja, der David.
Wir sind ja auch in Deutschland, du hast deinen Namen.
Oh, geht die Sache wieder los. Ja, okay, alles klar.
Ich bin ja auch nicht Johannes.
Ja.
Hey, Joe. Oder ja. Daniel.
Ja. Alexander. Alex. Alexander, genau.
Ja, auf jeden Fall, aber Lords of Shadow ist einfach extrem vom Spielgefühl wie God of War. Also das Kampfsystem ist natürlich schon ein bisschen anders. Und ich muss auch sagen, dass ich wahrscheinlich in meinem Test so ein paar Sachen auch ein bisschen... zu sehr kritisiert bzw. anders betrachtet habe, weil ich eben so davon beeinflusst war, dass ich einfach mir doch in 3D noch ein anderes Castlevania gewünscht hätte. Zum Beispiel ist das Kampfsystem, ihr habt es auch ein bisschen kritisiert, zu Kombo-lastig und zu lang auch die Kämpfe, und was auch stimmt. Aber was mir jetzt dann zum Ende auch aufgefallen ist, dass man auch wirklich sich von alleine schon mit diesem Kampfsystem beschäftigt, das doch ein bisschen anders ist als God of War, dass man da ein bisschen taktischer vorgehen muss und so. Und das einfach so hinnimmt, aber das dann vielleicht gerade übersieht in seinem Frust darüber, dass es eben von der Action her irgendwie ein anderes Spiel ist, als man das erwartet hätte oder als es jetzt angebracht wäre.
Also ich finde, ich habe auch nur die Demo gespielt. Was ich super cool finde, ist, dass sie echt von den alten Castlevania-Teilen, also die ich noch auf dem Super Nintendo gespielt habe zum Beispiel, dieses Flair rübergebracht haben, dass es diese Art von Horror ist, wie man das aus den alten Filmen auch kennt. Dieses alte Transsilvanisch-Horrorartige, ne? was man auch so in den ganz alten so Dracula-Sachen oder so gesehen hat, dass sie das so voll cool rüberbringen.
Ich meine, das ist zum Thema der Cloud. Die ersten Castlevanias hat man ja auch gut in der Game Trailers Retrospektive gesehen. Die haben sich ja immer an diesen Universal-Monstern.
Ja, genau.
Da gab es
ja
immer den Dracula, den gab es dann auch den Frankenstein und sowas.
Das ist auch gibt's so die denn wieder? Gibt es hier wieder diese Bosse, die so an die alten Horror.
Wenig. Eigentlich, halt so eine Vampirfürstin, halt die Camilla, so, die auch öfter mal in Castlevania auftaucht, die aber da eher die Gehilfin von Dracula ist.
Prinz Charles?
Sieht auf jeden Fall ungefähr so hässlich.
David, warum hast du mich genannt? Hast du den Witz nicht verstanden? Der war richtig gut.
Ich bin einfach zu blöd für euch.
Mensch, David. Das geht ja gar nicht.
Ja, es gibt schon so ein paar Anspielungen auf die
alten Castlevania. Jetzt ist aber gut.
Mir sind die noch ein bisschen zu schwierig. Die Atmosphäre ist auch... etwas anders. Also ich finde, das hat so ein bisschen den Herr-der-Ringe-Stil. Mhm. Einfach so von der Optik, so von der Farbgebung und
du bist ja immer so ein Anti-Spoiler-Mensch, aber wie ist denn das mit dem Ende? Ist das so ein Ende, wo man sagen kann...
Was
so,
passiert denn da?
Nein, das will ich gar nicht wissen. Ist das so ein Ende, wo man sagen kann, okay, es gab in diesem Spiel überall ein Problem und dieses Problem wurde am Ende gelöst und wir schreiten jetzt zum nächsten Problem, im nächsten Castlevania? Oder ist da irgendein Twist drin? Also ist da irgend so was Enslaved-mäßiges drin? Oder,
also eigentlich hat das... Enslaved kenne ich das Ende
ja
noch nicht.
Ja, auch nicht.
Ich auch nicht.
Ich frage mich, wie jetzt drauf.
Aber da alle erzählen, dass das Ende so total gut ist, gehe ich davon aus, dass da irgendwie... Also wir können ja über Spiele reden, über die wir alle schon Bescheid wissen, ja, so meinetwegen Bioshock haben wir jetzt ja schon 1000-mal durchgekehrt. Bioshock hat ja jetzt jetzt kommt wieder einer, nee, ich hab das noch nicht durchgespielt.
Was ist denn das Bioshock? Verstehe ich jetzt nicht.
Unsere Podcast-Zuhörer sind schon alle, auch wenn sie es nicht gespielt haben, sie wissen schon, was am Ende passiert.
Ja. Wir haben ja so eine Gnadenfrist eingeräumt, also was haben wir gesagt, 3 oder 4
Jahre? Du hast die Gnadenfrist eingeräumt. Nee,
ich hab dir
da fast auf die Gnade nicht in die
Schnauze gehauen. Ja. Also ich finde wirklich so Spiele, die 3-4 Jahre alt sind, da darf man auch mal ein bisschen über das Ende reden.
Ja.
man könnte es trotzdem vorher warnen.
Also,
es
ist ja also da ich Castlevania auch noch spielen möchte,
redet ihr jetzt nicht über mich. Das ist viel zu frustig, ich muss ja wirklich zerreißen. Nein, aber also das Ende der Geschichte ist abgeschlossen, in diesem ersten Abspann sozusagen, dann kommen die Credits. Und dann kommt nochmal ein Ende, das an sich nochmal so eine Zwischengeschichte erfordert, um zu wissen, warum es denn zu diesem Ende gekommen ist. Aber das hat auch nochmal einen geilen Twist, wo man dann auch eine coole Fortsetzung erwarten könnte. So geht's mir zumindest. Cool.
Ja, hat man geträumt, alles.
Nee, aber das Ende, also diese Wandlung am Ende, ich hatte das schon ein bisschen erwartet im Spiel, aber das habe ich dann echt auch, also in der Hinsicht...
Man muss es aber nicht
befriedigend spielen dann irgendwie. Ja. Nee, aber das hat ja sowieso, also wenn du alle Geheimnisse finden willst, was nicht unbedingt nötig ist, hat es ja durchaus mehr Widerspielwelt.
Man muss sich auch nicht am Ende wieder selbst besiegen, weil man selbst die ganze Zeit der Böse war, das nicht wusste oder so.
Es gab ja dieses ganze Wende, wo du am Ende nochmal komplett nochmal
das Ganze
nochmal spielen musstest.
Ja, das ist Symphony of the Night und das habe ich ja auch vor kurzem durchgespielt und das habe ich tierisch
genervt. Adoption oder Adaptation, wo der eine da diesen Film macht über den Kopf.
Charlie Kaufman,
meinst du? Genau, der... Der sich selbst jagt und das nicht weiß, weil er eine gespaltene Persönlichkeit hat. Und
immer ich dachte, du meinst ein Spiel, wo man irgendwie selber der Bösewicht ist. Was ist das denn?
Aber was ich auch zugeben muss, was ich im Castlevania-Test aus purer Unwissenheit beschrieben habe, bei diesem Kletterpass habe ich mir diesen Vergleich zu Prince of Persia gezogen, aber es spielt sich doch mehr wie Uncharted. Was ich weiß, weil ich es gestern zum ersten Mal eingespielt habe, Uncharted 1.
Ja, ah, 1, du fängst hinten an.
Ja, bei der 1. Prince of Persia musste man
den Uhr nicht das Ende verraten.
Den Stick nach vorne drücken und der Prinz ist quasi bis zum Levelende durchgekraxelt.
Ich meine jetzt nicht bei dem neuen so, aber die auf der letzten Konsolengeneration, die waren ja schon anspruchsvoller.
Ich habe dieses nicht das allerneueste gespielt, sondern dieses
davor das
mit diesem Cell Shading Look und da war das
so halt, nee,
wo das du ist diese Elikas, diese Kamera.
Ja. Nee, aber ich meine ja noch die Sense of Time Spiele, so die ersten.
Ach so, okay,
ja. Die waren ja relativ anspruchsvoll, was die Geschicklichkeitspassagen angeht.
Was vom Handling bestimmt so ähnlich ist, ist halt Enslaved, weil das ist halt wieder, also das habe ich ja jetzt auch gespielt, weil der Daniel durch ist und mir das mal gegeben hat. Und Enslaved hat ja quasi sehr, sehr viel Ähnlichkeit bei den Passagen auch mit Uncharted. Halt, dass es da so bestimmte Punkte gibt. Man kann quasi auch bei Enslaved nicht falsch springen. Das finde ich ganz gut. Bei Castlevania glaube ich schon. Also das heißt, wenn du in eine Richtung drückst, in die er nicht springen kann, weil da keine Stelle ist, wo er sich festhält. Das finde ich gut.
Das finde ich ehrlich gesagt schade.
Das finde ich aber frustfrei, weil ich dann weiß, dass ich nicht falsch springen kann.
Aber ich finde diese mitgelieferte, eingebaute Frustfreiheit, die gab es früher noch nicht. Ja.
Nee.
Das fehlt mir heute.
Das finde ich nämlich auch, weil gerade diese Kletterpassagen, überhaupt diese ganzen Geschicklichkeitspassagen, sowohl in Castlevania als auch in Uncharted, die sind eigentlich relativ langweilig. Und das nervt mich total. Weil ich mag dieses
Klettern. Du kannst runterfallen zum Beispiel.
Ja.
Egal,
ja,
in welchem
Land
du läufst, du stürzt nicht.
Ja, aber die werden auch nicht irgendwie dramatisch inszeniert oder so.
Doch, bei Enslaved schon.
Also ja, da gibt es ja
wo was kaputt geht. Oder
das ist ja, die Sache. Da kannst du runterfallen, wenn es kaputt geht.
Ja, aber irgendwie ist das trotzdem noch alles zu einfach, weil du immer nur in eine Richtung drücken musst und dann immer X. Und
ich finde das als eine Art von Spielprinzip cool, wenn es halt cool inszeniert ist. Aber was mich dann nervt ist, was auch bei Enslaved der Fall ist, wenn du einmal, was auch nicht oft vorkommt, eine Abzweigung hast, wo du nach links und rechts klettern kannst. Und du weißt genau, an einer Seite ist jetzt irgendwie so ein cooles Item, was du finden kannst oder sowas, oder irgendwelche so Orbs. Und auf der anderen Seite geht die Story weiter. Aber du weißt nicht, wo. Du entscheidest dich dann für eine Seite, kannst aber nicht mehr zurückgehen, weil dieses vereinfachte Kletterprinzip erlaubt es dir oft nicht, irgendwo wieder runter zu klettern. Und das finde ich dann so blöd.
Ja, das ist auch allgemein doof im Spiel. Das ist ja bei Castlevania bei dem neuen auch so, dass du da verschiedene Wege hast. Also da geht es jetzt nicht nur ums Klettern, sondern einfach Wege in dem Level. Naja, und dann kommst du teilweise nicht zurück.
Genau.
Und dann musst du halt den Level nochmal.
Also selbst wenn du manchmal nur um die Ecke gucken willst, was da ist, kannst du dann nicht mehr zurückgehen, um in die andere Richtung zu gehen. Das finde ich dann.
Also was ich bei diesen Klettersachen halt noch doof finde, weil diese Spiele bestehen ja zum Großteil also aus diesen Kletterpassagen und dann den Action-Sequenzen. Man schadet, das ist ein Geballer und bei Castlevania eben diese Prügelsachen, da noch ein paar Rätsel dazu. Aber dann ist es so, dass diese Kämpfe teilweise ewig lang sind und auch sehr schwer. So, und mitunter dann halt auch zu Frust führen. Finde ich bei Uncharted auch, obwohl, also da muss man einfach sagen, dass die KI auch echt gut ist. So, also ich kenne jetzt nicht so viele Shooter, wo die KI wirklich.
Der Vorteil bei Uncharted ist, du kannst irgendwo in Deckung gehen und bist da relativ sicher, ne?
Ja, aber die kommen ja dann mit der Zeit, kommen die dann auch auf dich zu.
Deckung geht dann manchmal auch kaputt.
Genau.
Die werfen auch Granaten und so.
Und ich hatte da teilweise gestern echt ein bisschen zu tun. Also ich habe jetzt nicht so viel gespielt, aber das Spiel ist ja jetzt auch nicht so lang.
Ich versuche nur, der David ein Zeichen zu geben, weil David hat irgendwas in der Hand, mit dem er rumknistert.
Das hört man
auch. Das haben wir bei Saskia auch gemacht. Und dann hat das den ganzen
Podcast gemacht.
Das war echt krass. Nur weil sie immer in ihrem Fotzenpiercing rumgespielt hat.
Was du dir zuvor mit deiner Zunge reingemacht hast.
Die Zuhörer werden sich an das Geräusch jetzt erinnern und werden das endlich zuordnen.
Auf jeden Fall im Vergleich dazu sind die Kletterpassagen halt so völlig unterfordernd und das nervt mich. Weil wie gesagt, ich mag das gerne so, bei den Prince of Persia Spielen habe ich das geschätzt. Deswegen fand ich auch die Kämpfe in den letzten Prince of Persia so cool, weil die halt einfach so ein lässiges Geschnetze waren. Eigentlich will ich immer bloß klettern, irgendwie aber möglichst anspruchsvoll und vielleicht so ein bisschen ein paar sporadische Kämpfe zwischendurch, die aber dann auch nicht zu schwer sind. Deswegen spiele ich auch Super Mario, weil ich diese Geschicklichkeitspassage will.
Du bist eine geile Sau, was hast du noch? Also Castlevania, dann sehe ich gerade, spielst du anscheinend Uncharted. Cool, welcome to yesterday.
Habe ich mir sogar ausgeliehen.
Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Ich fand es sogar, glaube ich, den.
Ich finde es auch, also es ist ja, Uncharted schafft es irgendwie auch so von Anfang an gleich total sympathisch zu sein. Irgendwie auf
so einem Film hat. Was ich bei Uncharted auch cool finde, ist, für ein Spiel, finde ich, wirkt die Action so einigermaßen believable.
Ja, die auch seltsam. Springt und sich irgendwo
festhält. Ja, genau. Und vor allem, dass die Gegner halt meistens mit dem Kopfschuss weg sind und dass du.
Aber da fand ich den zweiten deutlich besser. Der hat das noch krasser
gemacht. Ja.
Beim ersten hat mich immer so genervt und den hatte ich halt auch nachgeholt, kurz bevor der zweite kam. Das heißt, ich wusste schon, wie der zweite aussieht. Dass die Gegner, wenn ich die erschossen habe, immer so Meter hoch durch die Luft geflogen sind. Also die haben da immer so richtig... Die
vertragen aber auch ziemlich viele Treffer, muss ich sagen. Das nervt mich ein bisschen. Ja. Und das Spiel sieht heute, gut, ist ja auch schon 3 Jahre alt, es sieht nicht mehr ganz so geil aus.
Also das erste...
Auch die Optik ist halt relativ künstlich auch irgendwie. Teilweise hat es schöne Ausblick, aber andere Szenen sehen halt doch ein bisschen steril und plastikhaft aus. Aber ansonsten...
Bist du schon mit dem Jetski gefahren?
Nee,
Jetski?
Jetski, ja. Ich fahre auch ein bisschen zu knallig.
Ziemlich am Anfang.
Aber es hat irgendwie eine coole Inszenierung. Irgendwie finde ich, die Figuren wachsen mir irgendwie gleich ans Herz in dem Spiel. Also es hat sowas von einem schönen Indiana Jones Film einfach. Und das ist echt lässig. Ich weiß auch gar nicht, wie das Spiel das macht, irgendwie gleich von vornherein irgendwie einen so reinzuziehen und so sympathisch zu sein.
Aber die Hauptfigur eben auch so cool ist, also dieser Nathan Drake.
Ja, aber das ganze Szenario ist irgendwie gut aufgebaut, leicht dramaturgisch. Es geht ja gleich richtig los. Und das fetzt. Da werde ich ein bisschen weiterspielen. Aber ansonsten habe ich... Neulich mal wieder kurz der Fire Emblem Sucht gefrönt, aber auch nur kurz.
Wie oder DS?
DS. Nee, also Game Boy Advance eigentlich noch. Das erste Fire Emblem Game Boy Advance. Nach wie vor ein
super geiles Spiel. Ja, wollen
wir nicht scoren. Ich spiele Red Dead Redemption nebenbei noch, aber da bin ich jetzt auch noch nicht weiter.
Also ich habe wie gesagt Enslaved ein bisschen weitergespielt. Ich bin nicht ganz so begeistert davon vielleicht wie Daniel, aber es kann auch sein, dass ich erst jetzt bis Kapitel 7 bin und da geht dann noch einiges und es wird ja vermutlich noch besser.
Nee.
Aber ich finde halt...
bis auf das Ende.
Wohl nicht. Aber ich finde halt, also vom Gameplay her, ich finde das ziemlich, ziemlich nervig, dass es so durchschaubar ist. Also dass es da eben wirklich nur so diese paar verschiedenen Robotergegner gibt und dass es halt so diese Immerkehrenden gibt, okay, du hast jetzt hier den Level, da sind hier diese 4 Roboter drin, die haben diese Sichtkreise, dann ist da oben einer mit dem Schild und da oben ist ein Geschützturm. Und dann machst du die erst unten fertig, dann machst du den Geschützturm fertig und in dem Moment, wo du am Geschützturm bist, heißt es wieder, oh Moment, da kommen nochmal 20 und du hast also so Spielprinzipien und Mechanismen, die halt so immer wiederkommen.
Ja, deswegen, wirklich die 15 Kapitel sind immer gleich, dann fliegt so eine komische Motte durch die Gegend oder Libelle.
Genau, die Libelle, ja.
Die tut das dann scannen und dann weißt du dann so, wenn da jetzt nicht 2 Geschütze stehen, sind es halt 3 Geschütze und im 15. Kapitel sind es halt 4 Max statt nur 3.
Oh, ich weiß nicht, ob ihr es auf schwer gespielt habt. Ich fand auf schwer die Kämpfe ziemlich taktisch. Das war halt im Prinzip erstmal von der Ausgangslage her immer so wie bei Assassin's Creed, dass die so um dich rumstehen und
praktisch
reihenweise angreifen, also nacheinander angreifen. Aber die haben dann nachher schon, dadurch, dass es schon ein paar unterschiedliche Roboter später gibt, verschiedene Muster und die können auch durch deine Deckung brechen. Das heißt, du bist schon echt angehalten, immer schnell taktisch zu reagieren und verschiedene Arten von Angriffen im richtigen Moment einzusetzen. Und das hat die Kämpfe eigentlich immer bis zum Schluss sehr interessant gehalten,
fand ich. Trotzdem ist es aber jedes Kapitel dasselbe. Also auch wenn die Kämpfe strategisch vielleicht, also ich finde sie auch auf normal schon zum Teil recht knackig, gerade gegen Ende. Aber es ist ja, ändert nichts an der Tatsache, dass es bis auf so 2-3 Vehikelsequenzen, wo du in denen du zum Beispiel an einem Geschützturm sitzt, und das ist auch so eine Sache, die ich mich halt gefragt habe, warum müssen diese Spiele, ob es jetzt Uncharted ist oder wie sie alle heißen, warum müssen die immer so eine Vehikelsequenz haben,
wo
du irgend so eine Medal of Honor auch der Fall, du hängst an irgend so ein Ding, ballerst auf alles, was dich
bei 3
auf
dem Bäume ist.
Halt langweilig, aber mal so eine richtig geile Verfolgungsjagd oder so, die du halt selber auch steuerst oder du Gefährt halt steuerst, das finde ich immer cool.
Es ist halt auch ausgelutscht, das war damals zu Zeiten, wo, ich glaube, Medal of Honor 1 hat es damals so richtig berühmt gemacht, möchte ich jetzt einfach mal behaupten.
Call of Duty hat es dann aufgegriffen und so, aber seitdem, das war ja Ende der 90er, hat jeder mal gehabt und ich finde
zwischendurch war es ja auch immer wichtig, dass eigentlich Fahrzeuge im Spiel sind. So mit Far Cry kam ja dann auch so
die Hast du auch, aber die darfst du halt nicht selber steuern.
Ja, das ist ein Scheiße.
Und ansonsten ist es halt wirklich dieser generische Quark von wegen, springe dahin, tu diese Mine jetzt entschärfen, beziehungsweise die umläufst du halt in Enslaved und ansonsten ist es ein
bisschen. Also ich habe schon das Gefühl im Durchspielen, dass immer mal wieder was Neues kam, also in der Hinsicht, dass...
ich fand dieses Hoverboard so geil, aber die Erklärung wieder so geil. Dieses Hoverboard
funktioniert nur an bestimmten Orten.
Ich weiß nicht, warum.
Ja, genau.
Das ist meine Frage, wieso denn?
Ich weiß auch nicht, warum.
Ja. Ja. Ja, oder so, ich nenne das Wolke. Ich weiß auch nicht, was das ist.
Ja, du kommst irgendwo rein, da kannst du es nicht benutzen. Dann kommt ein Boss durch die Tür und sagt, dann steht da eine große Bildschirmmeldung, jetzt kannst du ihn aktivieren. Warum ging es denn in den 20
Sekunden vor? Du auch so einen Akkunzug, ganz selbstverständlich. Ja. So, ich habe ja meine Wolke. So, ich springe da jetzt rüber. Nee, in diesem Gebiet funktioniert das.
Aber ich fand schon, auch wenn sie relativ simpel waren, die Rätsel immer cool, weil das immer irgendwas war, was halt so optisch geil aussah. Da gibt es ja diese riesige Windmühle zum Beispiel, wo du dann die Segel ausfahren musst. Da musst du einerseits die Windmühle immer steuern, indem du Tripp sagst, ob sie die weiter bewegen oder anhalten sollen. Und dann musst du immer da hochklettern und dann von ganz oben selbst dann per Hand an diesem Segel dann so runterrutschen, dass du nach unten ziehst.
Das stimmt.
Also und solche Sachen fand ich immer... Und deswegen hatte ich halt immer das Gefühl, es ist eben nicht immer dasselbe, auch wenn das vom Gameplay her nie so die krasse Offenbarung war. Aber ich hatte schon so nie... Mir war nie wirklich langweilig.
Das Spiel hat so den Sinn fürs Große. Ja, ich finde, ich liebe ja auch Spiele, die mir zum Schluss so ein befriedigendes Ende in Form von einem echt geilen Endgegner geben. Ja. Und das war bei Enslaved jetzt wieder der Fall. Ich will nicht spoilern, aber es ist einfach, ich liebe das, wenn du irgendwo stehst, hast ein kleines Mannequin da, was irgendwie so ein Hundertstel des Bildschirms ausfüllt und der Rest ist wirklich Endgegner. Also
ja,
in Dead Space oder wie sie alle heißen.
Da gibt es viel zu wenig von diesen Spielen, die so einen richtig geilen Endgegner haben. Und Enslaved bietet das mal wieder, neben dem recht schönen Ende.
Ja. Und so ansonsten hat er auch schöne große Kulissen, sehr weiträumige Areale mit zum Teil sehr, sehr coolen Ansichten und ja, das Leveldesign ist echt gelungen, kann man
sagen. Ich sag mal was, wovon Enslaved enorm profitiert hat bei mir, ist, dass ich so lange nicht mehr so ein Spiel gespielt habe, was auch dieses Feeling hat, was Enslaved vermittelt. Und es ist klar, eine 9 von 10 hat es ja auch nicht bekommen, aber es ist schon.
Ich finde das Setting aus
dem
auch in den Zwischensequenzen, auch diese Trip und so, die finde ich ja natürlich mal wieder sehr, sehr gut dargestellt und.
Ja. Aber zu einem Ende, ohne irgendwas Spezifisches zu sagen, der Grund, warum es so cool ist, ist einfach, man fragt sich halt die ganze Zeit, was soll denn da jetzt kommen? Also man arbeitet ja die ganze Zeit darauf hin, zum Ursprung des Bösen praktisch zu kommen und fragt sich die ganze Zeit, man erfährt ja nur am Anfang, weil man ja auch in so einem Sklavenraumschiff anfängt, das ist irgendjemand, der versklavt irgendwie alle und sammelt die überall auf. Und du kannst dir aber nichts darunter vorstellen, was irgendwie cool wäre, weil du hast ja schon so viele so ähnliche Storys gesehen und du denkst so, ja toll, das ist jetzt hier wieder irgendwie so ein Imperator oder was soll das denn sein? Und das, was dann kommt, das ist dann doch irgendwie was, wo man nicht gerechnet hat und was einen dann schon so auch von der ganzen Idee her doch imponiert. Und
wobei ich sagen muss, dass der Spannungsbogen da nicht vernünftig aufgebaut ist.
Das stimmt,
also, wenn ich mich entsinne, bei Assassin's Creed 2, ja, da war das so, dass du durch diese Videos, die du da finden konntest, durch diese geheimen Symbole, hast du so eine ständige, du hast immer so kleine Storyfetzen vorgesetzt bekommen und hast dir schon den, wie in einem guten Film, reimst du dann dir das selber zusammen und denkst dir, und wieso könnte es sein? Und im Endeffekt ist es dann vielleicht doch ein ganz anderer Twist. Das fehlt bei Enslaved total, sondern du wirst zum Schluss geflasht durch das Ende, weil du es nicht erwartet hast, aber auch weil vorher auch keine Brotkrumen ausgelegt werden.
Es ist einfach so, es gibt den Anfang, es gibt das ganze restliche Spiel und das Ende.
Und das geile Ende.
Ja. Das ist einfach da,
ohne Vorbereitung, es wird irgendwie nicht irgendwie angeteased oder so, es ist einfach da und es ist gut, aber da wird echt viel verschenkt, indem man dieses restliche Spiel mit Belanglosigkeiten füllt. Das ist halt diese Interaktion der beiden Charaktere, Trip und Monkey, ja, aber Story gar nicht.
Vielleicht auch einen Film draus machen so.
Ja, für den zweiten Teil ist da auf jeden Fall eine Menge Potenzial, aber so, das erste Enslaved ist ein bisschen verschenkt, möchte ich meinen.
Also ich habe auf alle Fälle neben halt Enslaved dann eben noch Vanquish gespielt und Vanquish, wie gesagt, gefällt mir halt bis jetzt super gut. Zumal mir auch Bayonetta, habe ich nur so ungefähr bis zur Hälfte gespielt. Dann habe ich da so ein bisschen den Faden verloren, weil mich auch überhaupt nicht interessiert hat, wie dieses Spiel weitergeht. Weil natürlich war Bayonetta selbst als Tusse irgendwie heiß und man hat ja gerne auf den Hintern gestarrt, aber das ganze Szenario war dann doch sehr abgedreht und wenn es dann mit irgendwelchen Rätseln losging, dann hat mich das schnell verloren. Bei Vanquish ist natürlich, dass das so rein vom Setting her einen natürlich, also gerade so ich meine, wie mich ja auch so mehr so Sci-Fi und sowas mag, natürlich sofort angesprochen, dieser ganze Konflikt halt, dass halt so eine Art russische Splitterpartei mal wieder putscht und die Russen mit Mikrowellenstrahlen erstmal San Francisco platt machen und dann Amerika bedrohen und
was machen denn die ganzen Menschen?
Weil Mikrowellenstrahlen klingt echt immer so. Nee, aber richtig, ja.
Aber es klingt so exakt so. Die Menschen platzen.
Die Menschen die 18-Träger.
Das ist das recht brutale Intro, ja, weil da auch so ganz viele so Zivilisten rumrennen.
Ah, so kleine Babys, so Frauen, die so kleine Babys auf dem Arm haben, aber platzt das Kind.
Man sieht sowas.
Ja. Was meinst du, wie ich meine Nuttenleichen oft entsorge? Ich stecke die stückchenweise in die Mikrowelle und die verschwinden dann einfach. Die platzen und wenn die Polizei kommt, ja, habe ich wieder ein großes Händchen reingesteckt und war so eine Sauerei. Ja.
Aber das ist natürlich alles ganz
hübsch gerendert. Die sagen mir doch, oh, hier riecht es aber gut bei Ihnen in der Wohnung.
Ja, soll ich da jetzt drüber lachen? Oder? Nee.
Das ist ja alles, du kannst aber schon mal 1-1 wählen,
wenn ich kurz erzählen, zu Ende führen darf. Das ja. ist alles ganz, ganz nett gerendert, aber es hat die Vorsequenz, die Vorgeschichte, das Intro. Und das gibt natürlich erstmal nur den Grund, dass man da selber in dieser Superrüstung, die man natürlich nur einmal gibt, die man nur selber anhat, dieses Master Chief Syndrom, also anscheinend ist diese Rüstung auch zu gut, als dass man sie mehreren Leuten gibt. Räumt man da wieder auf.
Crisis-Syndrom.
Genau, ja, rennt man mit mehreren anderen Leuten zusammen, wo man die halt mehr so Kanonenfutter sind. Aber was Vanquish super, super, super stark macht, ist halt, das Gameplay ist halt erstmal absolut überhaupt nicht so, ist es nicht so unbedingt casual-mäßig, weil du hast ein voll besetztes Joypad, genau wie bei Gears of War, wo es halt, dass du viel mehr Sachen machen kannst, also diese Dynamik des Spiels ist einfach geil und wenn du das nach so 10, 20 Minuten drin hast und die Steuerung verinnerlicht hast, dann hast du einfach das Gefühl, dass du richtig so mit all deinen Fähigkeiten auf diesem Battlefield so überlegen bist, weil du halt diese geilen Features hast. Also es ist zum Beispiel so bei Crysis fand ich es immer blöd. Bei Crysis hat man so geile Sachen gehabt. Also hier immer Maximum Power oder dass man schneller laufen konnte oder natürlich diese Killerfunktion Tarnen, die einen ja fast das halbe Spiel kaputt gemacht hat. Aber es gab es ja immer alles nur so für ganz kurze Sekunden. Das heißt, man konnte es nie so richtig einsetzen, weil selbst wenn du nicht getarnt hast, warst du mal 30 Sekunden wieder enttarnt, was ein bisschen blöd war, wenn du gerade so in der Mitte von so einer gegnerischen Basis warst. Jetzt war das Hallo! Und bei Vanquish hat durch dieses extrem schnelle Geslide und von Deckung zu Deckung rutschen und dann das ist halt ein irres Tempo drin. Also in Gears of War kommt dir dagegen richtig träge vor, weil bei Gears of War ist es ja meist so, die Marcus Fenix und Co. sind selber so eine schweren Krieger, die Gegner sind so eine schweren Lokus und es ist ja so, die schleppen sich ja aber richtig von Deckung zu Deckung. Ja? Immer so eine Fleischberge, die dann immer so, und auch die Deckung ist immer so ganz dick und hält fast, also es gibt ja bei Gears of War nur sehr wenig zerstörbare Deckung, also meistens nur so beim letzten, beim zweiten, wo diese Dinger so runtergefahren sind ab und zu, aber ich glaube, so die normalen Wände und sowas, die waren nicht zerstörbar und dadurch wirkte die Dynamik halt meistens sehr träge und konntest dich ja meistens in der Deckung verstecken bis zum Umfallen und dann halt immer wieder dieses raus aus der Deckung, rein in die Deckung. Bei Vanquish spielt sich alles viel, viel dynamischer, du bist viel mehr unterwegs, du hast geile Nahkampfattacken und es fühlt sich halt an wie ein Gears of War auf Speed plus eine sehr geile Grafik, die halt sehr bunt, sehr, sehr, sehr farbenfroh ist, wo halt jeder Gegner, wenn es der kleinste Protokolldruide ist, immer effektvoll in tausend Teile explodiert. Du hast immer tausende von Partikeln auf dem Schirm und die Settings wechseln halt eben auch recht schnell. Also du hast halt nicht nur diese typische Weltraumstation, sondern du bist halt auch im Dschungel unterwegs und später noch an ganz coolen Orten. Also mir macht es richtig Spaß.
Das ist nicht, was ich nämlich ein bisschen
am Anfang
so ein bisschen die Befürchtung hatte, weswegen ich da auch ein bisschen das Interesse verloren hatte an dem Spiel. Es ist nicht zu technokratisch, weil wenn ich überhaupt auf irgendwas nicht so Bock habe, ist es ständig auf Zombies zu ballern und auf Maschinen bzw. Roboter. So, ja. Weil das ist einfach immer ein bisschen zu langweilig. Du hast dann irgendwie das Gefühl, du schießt auf mit Maschinengewehr irgendwie auf eine Stahlwand.
Du musst eher auf Menschen schießen, ja.
Echt? Und ja, da habe ich ein bisschen Angst vor, dass es auch zu viel Technik ist und dadurch
oder
auch zu
notwendig ist. Muss ich jetzt darüber lachen? David?
Daniel Puck, jetzt halt mal den Mund.
Nein, also Daniel bevor Puck. Ihr jetzt wieder hier von Ding zu Ding kommt, dass der Master Chief der Einzige ist, der diese Rüstung hat, ist erstmal vollkommen verkehrt, ja, das stimmt nicht.
Ganz vieles
und dass nicht jeder so eine Rüstung hat, ist auch extrem erklärt. Also da
macht sich
auf die Halo-Fans mal gefasst, die das zu korrigieren
wissen. Ist Halo nicht scheiße?
Der Nebel Crysis.
Mein Magen!
David, ich bin ja nicht bei dir. Also.
Mein Armen Herz!
Es gibt immer... Mein.
Also was mich bei Bayonetta ja mittendrin rausgehauen hat, war so wirklich dieses total Abgedrehte und dieses, dass du wirklich...
geflasht wurdest mit optischen Reizen, ja. Und ja, und diesem Tempo. Und ich glaube,
das, so lange das hast du halt bei Vanquish auch. Du hast halt optische Reize, aber du hast im Gegensatz zu Bayonetta, finde ich jedenfalls bei Vanquish, viel mehr das Gefühl, Herr der Lage zu sein.
Aber das hatte ich auch bei Bayonetta schon.
Bei Bayonetta, fand ich zum Beispiel erstens das und bei Bayonetta zum Beispiel auch diese ganzen Kombo-Sachen, was man alles machen konnte, die Spezialattacken. Ich habe am Ende nur irgendwelche Knöpfe gedrückt und gehofft, dass irgendwas passiert.
Es gab ja auch irgendwie 44.000 Kombos.
Das war ja das, was ich an Bayonetta so cool fand, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich die eben beherrsche. Also ich habe das ja auch hier jetzt fast zweimal durchgespielt und ich fand, wie bei Ninja Gaiden 2, das ist fast schon so perfektioniertes Gameplay von dieses Genres einfach war.
Bei Ninja Gaiden hat doch eigentlich nicht so viele Kombos, oder?
Ja, aber Ninja Gaiden ist eben auch dieses Spiel.
Die Steuerung. Das ist ein blödes Beispiel, Daniel. Das ist ja wie ein Master Chief.
Nee, die Steuerung von Ninja Gaiden 2 ist einfach, wenn du solche Spiele halt so richtig beherrschst, ist es einfach schon fast perfektioniert
gewesen.
Und Bayonetta hat das nochmal aufs nächste Level gebracht, weil es halt noch mehr Kombos eben zu bieten hat, klar.
Ja, aber ich finde Ninja Gaiden eigentlich fand ich das cool. So beim ersten, dass es halt so immer so schön präzise und zackig war. So, ja. So blocken und kurze Schwertstreiche ansetzen und dann war diese Sache erledigt.
Also aber du kannst Bayonetta auch so spielen, wenn du das richtig
machst. Ich finde das Tempo einfach. Kennst du noch dieses Afterburner Climax, was es vor einem halben Jahr oder so gab? Und das hatte ja auch, das hat ja noch dieses alte Spielhallentempo. Einfach, das ist passiert alles so schnell, du fliegst da mit deinem Jet und du drückst immer nur auf Dauerfeuer und Raketen und so. Es flasht dich halt einfach irre. Und diesen LSD-Rausch-Spielfluss, den hast du halt bei Vanquish auch.
Aber der überreizt doch ganz schnell. Also das ist,
ich glaube. Ja, natürlich, du kannst dir nicht, also es ist ja jetzt auch nicht so lang, so 6-7 Stunden. Ich bin jetzt erst bei Stunde 3 oder so, aber natürlich spiele ich das auch immer nur so in Stundenbasis oder so. Das kann also man nicht an einem Stück
durchspielen. Du brauchst ja mindestens ein starkes Gegengewicht, ob es jetzt die Story ist oder...
Aber die ist auch... Wenn es abwechslungsreich genug ist, finde ich das eigentlich mal ganz cool, wenn so ein Spiel halt auch wirklich durchpustet so die ganze Zeit, also da echt auf Tempo macht.
Du musst es halt echt wirklich genießen und du darfst nicht an einem Stück wegspielen, weil sonst wirst du echt ruhiger dabei, weil sonst schumpfst du es ab. Aber wenn du sagst so, okay, jetzt jeden Abend hier mal eine Stunde Vanquish, dann hast du da echt ein gutes Feuerwerk, was sich auch storymäßig bei Laune hält, weil die Story ist jetzt nicht sehr originell, aber sie ist halt so eine Sci-Fi-Story mit diesen typischen wieder einen Stahl- und Feuer fressenden Heavy Marine-Typen, der da quasi dein Chef ist und sowas. Das sind jetzt alles nicht so krasse Sachen. Du hast auch wieder so eine Art Cortana dabei, du bist halt keine künstliche Intelligenz, sondern halt so eine echte Frau, die halt immer deine ganzen Systeme checkt und dir mal Befehle
gibt. Ach so, okay.
Du verstehst,
was? Die Ölstand prüft.
Nicht in deinem Körper. Cool, aber wenn alles klappt, dann musst du...
Ich meine Cortana, das ist...
Müsste das auch schon sein. Und als letztes im Bunde spiele ich noch Professor Layton und die verlorene Zeit auf dem Nintendo DS. Und das ist wie immer klasse. Es ist vermutlich, wenn man jetzt einsteigen möchte in die Professor Layton-Reihe, fängt man natürlich wieder mit dem Spiel an, weil es wieder so am Blatt geschliffen ist. Ich glaube, es hat auch die meisten Zwischensequenzen und so.
Aber also man spielt doch nicht dann die anderen Spiele noch, die schlechter sind.
Doch, wenn man als Einsteiger hat man nur noch keins gespielt und sozusagen man fängt dann an, Blut zu lecken mit der komfortabelsten Version und will dann aber die anderen Abenteuer
von Professor Layton. Die anderen waren das beim ersten Teil auch Einsteiger und fanden das schon beim ersten Teil toll und freuen sich dann über die Verbesserungen in dem nachfolgenden Teil.
Auf welche Art von Urinstrahl du mich jetzt hier anpissen möchtest, aber das war ein falscher Einsatz, das ist Bullshit. Nee, aber es ist einfach so, du hast drei Spiele zur Auswahl. Nehmen wir mal, du möchtest jetzt immer mit Talenten anfangen, dann kannst du halt gerne mit dem dritten anfangen, weil das gibt dir das beste Spielgefühl. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du am dritten hängen bleibst, ist höher als beim ersten hängen zu bleiben. Aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir zum Beispiel darum, beim ersten Teil war es meistens so, dass die Rätsel, die damals ja auch schon alle drin waren, die 120, 130 Stück, die waren fast immer nach demselben Schema in die Story integriert. Du läufst durch diese, am Anfang da durch das Dorf beim ersten Teil, dann triffst du jemanden, der sagt dir, ich würde dir ja gerne erzählen, was du für eine Information brauchst, aber vorher habe ich dieses kleine Rätsel für dich. Und egal, wen du getroffen hast, ob du da irgendwie eine Katze, mit einer Katze gesprochen hast oder mit einer Bibliotheksfrau oder so, jeder sagte dir irgendwie, ja, ich habe diesen Typ gesehen, den ihr sucht, aber erstmal löse dieses Rätsel für mich. Und
im echten Leben.
Beim dritten Teil ist es halt so, dass die Rätsel zum größten Teil, also ich würde sagen, zwei Drittel der Rätsel sind halt genau in die Story so eingebaut, dass du zum Beispiel halt eben in deinem Hotelzimmer siehst du auf deinem Schubfach meinetwegen eine Streichholzschachtel und dann sagt er, ah, da fällt mir jetzt ein Streichholzrätsel ein. Oder die Rätsel beziehen sich direkt auf die...
Auch wie im echten Leben.
Ja, man muss dann... Ihr seid der Professor Layton Banausen.
Ich hab den ersten gespielt und den
Rätsel, also ich bin kein Banause. Also du weißt ja, dass diese Art von Rätseln kannst du natürlich nicht immer in eine Story sinnvoll einbauen.
Ich muss sagen, Ich fand den ersten Teil unglaublich charmant.
Ja.
Und ich fand den auch durch dieses Spiel, diese Rätsel und die ganze Aufmachung so suchterregend. Ich muss gestehen, die könnten dort jetzt auch fünfmal, ich glaube in Japan ist ja schon der fünfte Teil oder so draußen, die könnten das fünfmal dasselbe Spiel releasen mit neuen Rätseln. Ich würde es trotzdem jedes Mal spielen. Da bräuchten sie gar nicht für mich das jetzt nicht in irgendeine Story irgendwie.
Weil sie schaffen es halt wirklich immer noch so im Feintunen, das ein bisschen zu verbessern, die Rätsel noch ein bisschen besser einzubauen, die Rätsel noch ein bisschen interaktiver zu machen. Und
das ist natürlich nicht schlecht.
Und du hast auch wieder diese Minispiele drin, du musst diesmal so ein, was auch ganz süß ist, so eine Art Fotoalbum. Also nee, da bist du eine Geschichte erzählt, ein Bilderbuch, eine Geschichte erzählt, aber da fehlen halt sozusagen die Bilder sind halt nicht illustriert. Und du musst so einen kleinen Sticker sammeln und dann die Bilder dazu reinmachen. Also dass zum Beispiel, da steht dann nur in der Geschichte so, ich lief eines Tages die Straße entlang, da lag ein Punkt, Punkt, Punkt auf der Straße. Und dann findest du so Sticker, wie zum Beispiel irgendwie eine Pflaume, einen Schuh. Und sowas musst du dann da einbauen. Und das ist ganz süß. Und das andere Minispiel ist, dass du dann so ein kleines, wie so ein kleines ferngesteuertes Auto hast. Und das musst du zum Ausgang führen. Das erinnert so ein bisschen an dieses aus dem zweiten Professor Layton, wo man so einen Hamster hatte, den man erst füttern musste. Und der musste auch so Wege ablaufen. Aber du hast halt, du hast immer was zu tun im Spiel, das Ganze. Und ich meine, es gibt so diese Professor Layton Elemente, die sind so unkaputtbar, wie diese Akkordeonmusik und sowas. Das ist halt alles drin, inklusive der gelungenen deutschen Lokalisierung. Und gleichzeitig zu dem Spiel ist ja die Woche auch erschienen der Film Professor Layton und das Geheimnis der Diva oder irgendwie sowas.
Professor Klöten und das Pedodorf.
Genau. Sehr witzig, Johann.
Ja.
Und bei Professor Layton sind wir wieder dabei, ja. Nee, und den Film haben wir letzte Woche auch gesehen. Also da war wieder keiner der Anwesenden mit dabei, aber die Saskia und der Micha waren dabei. Und das ist ein ganz netter Film. Aber ich muss sagen, es war ein bisschen blöd, weil dieser Professor Layton-Film ist 90 Minuten lang und vielleicht für Leute wie du, ja, wie der Johannes, ist das vielleicht von dieser Manga-Story wieder ganz witzig, weil es wieder so um Geister und Tote und sowas geht. Aber man will natürlich bei Professor Layton eigentlich, man ist immer so darauf trainiert, alle 5 Minuten Rätsel zu lösen. Man will mitmachen. Und das so als Film zu sehen, wo man...
Immer wenn sie mit jemandem sprechen, denkt man so, so, jetzt sagen sie hier, aber zuerst dieses Rätsel.
Ja, ich hab's ja nicht
gesehen. Oder wenn du die DVD einlegst und
es gibt ja in dem Film sogar, also in dem Film sind die ja zuerst auf so einem Art Schiff, wo sie so ein Rätsel lösen, und da gibt's ja sogar diese Einblendung, dass dann plötzlich kommt dieses Blub und dann so Rätsel 001. Und die lösen ja auch Rätsel in dem Film.
Das wollte ich gerade sagen. Also er geht in den Raum, guckt in die Schublade, eine Streichholzschachtel. Ich kenne auch dieses Streichholzrätsel. Ja. Macht dann so ein Streichholzrätsel.
Nein, also nicht. Also im Film sind das halt so, die sind auf diesem Schiff und es geht darum, dass sie halt...
Mit der Streichholzschachtel machen Tittenrätsel.
Sehr gut, Johannes.
Hass, Johannes. Ja. Ich mache es wie Alder Snow. Wir hassen dich dafür, dass der Witz so schlecht war, aber ich muss sagen, auch Respekt, dass du versucht hast, lustig zu sein.
Ja.
Wir müssen den Humorgehalt etwas steigern, meiner Meinung nach. Aber auch Hass. Also es ist eine Art respektvoller Hass.
Yeah, story of my life. Also die Frage ist wirklich, wie man das so ein bisschen ans Herz legen kann, weil ich denke mal, dem David geht es ja ähnlich, den Reiz machen halt die eigenen Rätsel aus und einfach nur zuzugucken, wie Professor Layton in dem Film so 3-4 große Story-Rätsel löst. Das ist, meine, die sind auf so einem Schiff und die heißt irgendwie so Crown of the Sea oder so und dann sitzen sie in so einem Raum mit ganz vielen Kronen und dann kommt so als Rätsel so, finde die größte Krone. Und dann ist Professor Layton wieder der absolute der Obercrack, der dann weiß, dass man in die Rettungsboote steigen muss, um rauszufahren, damit man von außen dieses Schiff sieht, weil die heißt ja Crown of the Sea und das Schiff sieht von außen auch aus wie eine Krone. Also das ist so, das
aber diese Rätsel, nur um diesen Zusammenhang zu bekommen, dieses Rätsel, was hatte das denn in der Handlung für eine Funktion? Ich meine, er fährt mit dem Schiff raus, guckt von draußen
und sagt, mehrere, das ist eine
Krone.
Nein, was bringt ihm das? Auf diesem Schiff sind ganz viele Leute und die suchen alle ein Mittel für die Unsterblichkeit. Und das sozusagen, sie wurden alle eingeladen auf dieses Schiff.
Weil einer gesagt hat, ich habe dieses Mittel.
Genau, weil einer gesagt hat, er hat dieses Mittel. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass Professor Layton so irgendwie wie alle anderen Anime, Manga, Filme so auf der Realität basiert. Also, wie das wandelnde Schloss. Ach, da gibt es ein Schloss, das läuft. Ja, sehr realistisch.
Ja, so wie bei Großmaster. Oh, Mensch. Oder zurück in die
Ich mach hier erstmal Dani fertig.
Ah, jetzt ist er aber gedacht. Da ist einer, der sagt, ich hab das Mittel für den Sterblichkeit. Komm mal auf mein Schiff, ihr 8 ausgesuchten Deutschen.
Ja, das ist schon mal mehr, aber ich meine,
vor allem wie einer, der sagt so, ach, in allen Animes ist es dann so und so und hat nur das wandelnde Schloss gesehen und nichts
anderes. Ich hab da auch Akira gesehen und so.
Das wandelnde Schloss finde ich gut.
Du hast Akira gesehen, das
Bild? Ja.
Nee, auf alle Fälle...
aber wenn du die Handlung von Akira in einem Satz zusammenfassen kannst, dann kriegst du Respekt.
Ja, das kann ja kein Mensch, selbst der Schöpfer vermutlich nicht. Aber ich weiß nicht, was daran so... Ich muss jetzt überlegen, weil das ist mal so eine typische Spiel- oder sonst was Handlung, das gab es ja schon 1000 Mal, so dass irgend so ein
Reicher mit einer Rüstung, der auf einem Planeten namens Leech durch die Gegend läuft.
Aber da braucht ja niemand, der das unendliche Leben hätte. Irgend so ein reicher Typ Leute
einlädt. Ein Master Chief muss keine Rätsel lösen, um da ranzukommen.
Die Covenant sagen jetzt auch nicht.
Den Grafen Reacher,
wenn du alle Rätsel lösen kannst, dann hören wir auf mit dem Angriff.
Nee, ja genau, er kommt irgendwo rein und so, diese Ballerei erinnert mich jetzt an
einen. Ich ein Streichholz-Rätsel. Packt er seine Streichholz aus.
Fandest du nicht das Seven Guest gut?
Hä?
Was?
Die Gesundheit.
Ja. Seit wann spiele ich denn solche Spiele?
Gäste oder die 11th Hour?
Ich fand so? Bayonetta gut, ja. Aber...
Du hast ja Phantasmagoria ja gespielt.
Ich dachte, das
war sehr realistisch, ja.
Ja, gut fand ich das nicht, aber ich war verblüfft, wie gut es aussah.
Damals war das geil.
Also ja. Aber das Seven Guests war ja auch so, die wurden alle in so ein Haus eingeladen und mussten sie ein Hausrätsel lösen.
Fahr dich doof.
Ja.
Warum habe ich es nicht gespielt?
Da warst du nur noch 3 Jahre alt oder so.
Nee, aber ich hätte jetzt von so einem Professor Layton-Film ehrlich gesagt erwartet, dass er... mehr ein Film ist. Also das klingt jetzt wirklich zu sehr nach so einer absurden Professor Layton Spielstory. Aber als Film macht mir sowas Spaß.
Finde ich, geht so. Also dieses Rätsel mit dem Raus und mit dem Boot fahren ist auch nichts anderes als in Indiana Jones 3 mit dem X auf dem Boden.
Danke! So eine Beispiele. Ja. Genau. Was ist denn das Absurde? Warum muss denn derjenige, der den Cage des ewigen Lebens bekommt, wieso muss der auf dem Boden Jehova langlaufen? Hast du da auch im Kino gesessen und gesagt so, wie unrealistisch ist das
denn? Nee, das meine ich gar nicht. Aber die
Aussage ist eher so, wo ich im Kino gesessen
mit seinen 2 Jahren.
Ich verstehe gar nicht, was ich meine. Das ist ja was anderes. Aber diese absurde Ausgangslage, da ist jemand, der hat das Mittel des unendlichen Lebens und sagt, kommt alle auf ein Schiff, wir lösen ein paar
Rechte. Aber das ist doch müßig über solche Dinge.
Ich verstehe echt nicht, warum würde. Also bei jeder Piratengeschichte ist es auch wieder so, mit einem Schatz und der muss.
Ja, aber da ist das meistens
irgendwie ein mystisches
Element. Warum hat da einfach irgendein Typ dieses.
Das Ding? Ist so,
denkst du, warum nimmt der dann nicht selber? Genau, egal. Warum gibt es denn den Kelch, der ewiges Leben hat, und warum sitzt da ein Ritter?
Weil Jesus da draus getrunken hat.
Aber das ist dann 1000 Jahre
und so eine Legende.
Aber ein mystischer Jesus.
Der Ritter hat ja auch keine Einladungen verschickt. Kommt alle her und löst mein Jehova und geht über den Boden und alles. Und
wenn du sie nicht löst,
genau, das ist das, was ich meine.
Aber das ist doch dieses Element der Prüfung oder so. Das gibt's doch schon immer wieder. Und warum war, also ich verstehe wie auch nicht, warum man jetzt das
sich da so aufhängen kann.
Ich
also der Typ hat da einfach das Mittel der Unsterblichkeit oder wie?
Manches, es stellt sich heraus, dass er natürlich
das Mittel nicht hat,
sondern dass es nur ein Versuch ist, diese Leute auf bestimmten Boden zu
bringen.
Ich glaube, wir hängen uns hier auf an so einem müßigen
Diskussion.
Daniel, da hat es vorhin den Film nicht sehen und dann ist gut. Auf alle Fälle ist es halt sowieso die Frage, als Professor Layton-Fan hat, wie gesagt, inwiefern man sozusagen, ist man jetzt, mag man eigentlich die Rätsel, mag man dieses Spielprinzip oder mag man halt wirklich schon die ganze Geschichte mit Professor Layton und Luke, dann ist der Film auch was für einen, weil er dieses Universum wieder ein bisschen ausbaut. Man kann sich jetzt ein bisschen streiten, hatten wir im Kino auch die Diskussion, ob der Film irgendwie vor dem ersten Spiel oder zwischen dem ersten und zweiten Spiel spielt. Da gibt es so verschiedene Anhaltspunkte, aber das ist halt so, wer halt so ganz tief eintauchen will in dieses Universum. Ich jedenfalls fand halt den Film auch eher öde und langweilig, aber das lag vor allem daran, weil ich zwischendurch selber keine Rätsel lösen konnte.
Ist das aber nicht ein bisschen immer das Prinzip bei Videospielverfilmungen? Warum sollte ich mir angucken, wie Leute andere Leute erschießen, wenn ich sie auch selber erschießen könnte?
Guter Punkt. So, Daniel?
Ja.
Sollen wir zu langweilig?
Ja, aber siehst du, das ist ja erst, ich glaube, der Film hätte spannender werden können, wenn sie...
Hast du den überhaupt gesehen? Hast du auch Professor Layton?
Nee, aber nach der Story-Erzählung, wenn die Ausgangslage ganz anders wäre, wenn sie einem Geheimnis nachjagen würden, wo es ins Ungewisse geht und nicht so dieses...
Ja, oh, was hast du denn so gespielt, Daniel?
Ja. ich habe gespielt...
Finde ich unrealistisch.
Das Auto sei nicht bockig.
Ja, natürlich, Enslaved habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, aber ich habe... Kann ich jemand anders erstmal? Ich muss mich erstmal erinnern, was ich gespielt habe.
David.
Ja, ich würde gerne aussetzen, weil ich kann mich nicht mehr erinnern. Der Herr Puck, der... nee, Quatsch. Puck. Ja, ich mache ein bisschen Parallel Gaming momentan. Also ein bisschen...
Paralympics,
genau. Ich spiele die Paralympics nach. Ich habe jetzt Medal of Honor gespielt die Woche. Und Enslaved gestern Abend...
Hast du Medal of Honor eigentlich auch ein bisschen im Multiplayer gespielt?
Ja.
Kannst du mich zugeben, wenn du
das gemacht
hast? Nee, doch. Ich bin ja so ein Singleplayer-Nazi, der irgendwie immer...
Ich habe sogar schon die Beta gespielt.
Ja, bei so einem Spiel kannst du, glaube ich, im Test nicht durchgehen lassen, wird du einfach nur den Singleplayer getestet.
Na, hast du eine Ahnung.
Nee, gerade weil ja Call of Duty und Medal of Honor ja so kurz sind, beziehungsweise im Singleplayer einfach ungenügend sind,
ja.
Dass sie ja dann eigentlich auch erst im Multiplayer auftrumpfen sollten. Was bei Modern Warfare 2 und 1 der Fall war... Beim Medal of Honor war ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Du hast einerseits die Grundlage, die von DICE entwickelt wurde, die ja eigentlich für Battlefield und jetzt Battlefield Bad Company zuständig waren. Die versuchen sich aber nicht an einem weiteren Battlefield, sondern an einem Modern Warfare-Klon. Also schnelles, actionorientiertes Gameplay, was aber nicht so richtig funktioniert.
Aber es gibt ja auch so eine, irgendwie so Unterschiede in der Steuerung, oder? Du kannst ja irgendwie zum Beispiel bestimmte Sachen so wie ducken oder sowas kannst du ja im Multiplayer nicht machen und im Singleplayer schon, oder? Irgendwie gab's, also da hatten sich einige User, glaube ich, in den Kommentaren, irgendwie, dass die Steuerung unterschiedlich wäre.
Ja, 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 sie sind unterschiedlich belegt und so. Ja.
Wo du schon merkst, dass halt von unterschiedlichen.
Ja, es ist schon ein bisschen komisch. Also ich muss gestehen, gerade weil ich kann den Schritt auch nicht nachvollziehen, warum man jetzt Dice irgendwie daran setzt, die das auf einer anderen Engine zusammenbauen. Es sieht zwar aus wie im Singleplayer, ist aber auf einer anderen Engine, anderen Engine basierend.
The Frostbite oder wie heißt die? Ne?
Frag mich nicht, keine Ahnung. Was ich zum Beispiel witzig finde, dass es mit Bad Company 2 haben sie es ja geschafft, da diese zerstörbare Umgebung zu schaffen, die eigentlich das Ganze ja ziemlich faszinierend macht. Also ich spiele Bad Company 2 nicht, aber...
Sind das nicht immer so, also ich finde zum Beispiel bei Bad Company, dann finde ich das nie so gut wie bei Red Faction oder so, weil bei Red Faction hast du so verschiedene Häuser und du kannst wirklich die so wirklich auseinandernehmen, dass du dann eben wirklich siehst, eben wenn du da mit so einem Laser reinschießt, dann hast du da ein Loch in der Wand.
Ja gut, aber das ist ja Multiplayer-Modus, ist das ja irrelevant. Also wenn du so ein Bad Company durch die Gegend rennst, gibt es ja keinen, der da schön schießen will und da irgendwie sich denkt,
so... Ja, aber ich meine, bei Bad Company hast du immer so diese immer gleichen Häuser, wo du weißt, es gibt hier diese Sollbruchstelle in der Wand. Und,
ist es aber eigentlich nicht. Also ich wie gesagt, ich habe Bad Company 2 nicht so viel gespielt.
Ich glaube, an Zeiten ist das auch so. Das habe ich...
Ich glaube eher nicht...
Aber das Coole an Red Faction ist ja auch, das hat auch im Multiplayer total Spaß gemacht, dass du da eine richtige Statik vorherrschte. Das heißt, es konnte auch mal passieren, dass mal zwei Löcher irgendwo reingeschossen wurden und irgendwie erst 20 Sekunden später ist das alles zusammengebrochen, weil das richtig berechnet genau wurde,
Gewicht, wie
das nach und nach dann doch nachgibt. Und da, das hat dann immer für eine richtige Dynamik halt auch im Multiplayer gesorgt.
Ja, aber Bad Company 2 ist ja eigentlich eher so auf diese strategisch dichten Spiele, die von großen Teams ausgefochten werden, ausgelegt.
Ja.
Da ist ja diese Komponente der zerstörbaren Umgebung ist ja eigentlich nur ein Gimmick. Ja, muss man sagen. Also es ist schon ganz...
Zumal bei den meisten Spielen ist ja nach 5 Sekunden eh alles zerstört.
Also wenn ja, wieder einer das kommt, das kommt noch klein, dazu. Ja. Wenn du gerade so eine Stellung hast, die du verteidigen und einnehmen musst, die in so einem Haus ist, dann ist es eigentlich so üblich, dass wenn der Erste, der sich da drin verbarrikadiert, um eine Bombe zu legen, nach ein paar Minuten stehen halt die Wände nicht mehr. Ja. Wie gesagt, bei Medal of Honor ist es halt nicht so. Ist ein bisschen schade, weil auch der andere Part, also dieser Modern Warfare-Klon-Part, der funktioniert nicht so gut, weil du nicht genug Waffen, nicht genug Ausrüstungsgegenstände, nicht genug Modi und nicht genug Karten hast. Ist halt echt schade, weil da wird genauso viel Potenzial verschenkt wie im Singleplayer, der ja auch nicht so gut ist. Mhm.
Noch was gespielt?
Ja, eigentlich auch Arcania habe ich ein bisschen angespielt. Ah. Ja, kann ich eigentlich nicht viel zu sagen, außer...
Nicht viel Gutes.
Nee, also ich fand die Demo schon doof. Ich finde es auch jetzt beim zweiten Durchlauf, also viel weiter als in der Demo bin ich jetzt auch nicht, aber es macht mich so gar nicht an. Das ist auch so, ich habe jetzt die letzten Tage mich nicht dazu aufraffen können, weiterzuspielen.
Ja. Also, ist ein gutes Zeichen.
Ist ein gutes Zeichen für so ein Spiel, ja. Aber es hat sich ja...
Verkaufserfolg.
Irriadenfach verkauft.
Ja, ja, 37.000 Mal in der ersten Woche.
Joe Wood hat ja gesagt, das ist wahrscheinlich das beste Spiel, das sich verkauft hat.
Sie fühlen sich auch in ihrer Strategie bestärkt, haben sie gesagt, durch die Verkaufszahlen.
Ja.
Also, Joe hat das gesagt, aber ich habe das irgendwie mal kurz durchgerechnet, also bei 37.000 verkauften Exemplaren hat Joghurt damit knapp unter 1 Million verdient, also erstmal an Einnahmen, also da verdient haben sie noch gar nichts mit. Das sind so 700.000 Euro oder 800.000 Euro. Ich habe so meine Zweifel, dass damit die Entwicklungskosten gedeckt sind. Und ich habe auch so meine Zweifel, dass so in den nächsten Wochen noch weitere 37.000 verkauft werden, weil wenn ich mir die
Rezensoren... Die Mundpropaganda ist ja
vernichtend. Und wenn du dir bei Amazon die Rezensoren anguckst, sind ja, das schwappt ja auch immer mehr runter zu Minussternwertung und sowas.
Ich fand die...
Danke, Daniel Fuck. Ich muss gestehen, es ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht so weit von Risen entfernt. Ja, jeder hat sich durch Risen durchgefeiert, obwohl das eigentlich auch nicht viel mehr gemacht hat als Gothic schon vor 10 Jahren.
Ja, genau, aber genau das ist ja sozusagen, gerade mir als Gothic-Fan hat mir das ja gereicht. Und ich fand ja Risen zum Beispiel noch bis auf das Endgame, bis auf diese Töte 6000 Drachenkrieger, fand ich das bis dahin super. Einfach wieder dieses mit der Vulkanfestung und dem Hafenlager und dem Räuberlager, dass man diese verschiedenen Aufgaben hatte. Das Questdesign war da ziemlich abwechslungsreich und einfach wieder dieser Weg, dieser irre befriedigende Weg des Helden halt.
Bis wenn im gleichen Jahr ein Dragon Age erscheint und ich dann die Wahl
habe. Aber dazu ich gehöre zu denen, die als irgendwie Dragon Age nicht viel abgewinnen können, echt? Weil das mir zu steril ist.
Aber Risen hat auch bei uns jetzt auch nicht so die hohe Wertung bekommen. Nee. Es ist ja für seine Technik auch bestraft worden, sag ich mal, in der Wertung. Das heißt, da stimmt dann auch die Relation wieder
zu. Aber wie gesagt, aber für Gothic-Fans
halt... Für PC ist aber doch eine gute Technik. Und,
was?
Für PC ist die Technik doch okay.
Relativ, ja. So. Ja, man hätte auch noch mehr bekommen für PC.
Arcania hat halt das Problem, es ist veraltet so wie Risen und ihm fehlt dieses Gothic-Flair. Ja.
Ja, total.
Das sind so zwei Dinge, die gehen gar nicht. Also es geht im Jahr 2010 einfach nicht mehr so eine Nummer und
Es spielt sich auch so beliebig.
Ja.
Du hast so beliebige Quests, du hast beliebige Figuren. Diese Figuren wirken alle wie in so einer künstlichen Playmobil-Welt. Die gehen nicht in Tagesabläufen nach oder so. Die stehen immer am selben Ort. Das wirkt alles so echt und lebendig wie bei World of Warcraft. Als ob du da irgendwie nur deinen Questgeber hingehst, abholst, dann wieder deine 1000 Moldwords besiegst und dann wieder zurückkommst. Und ja,
also ich habe vor einem halben Jahr Two Worlds 1 nachgeholt und ich muss sagen, selbst das fand ich motivierender.
Ja.
Das ist eigentlich schon...
Lief das einigermaßen, ja? Also ich weiß nur, am Anfang, das war ja auch so eine
Ruhe. Ja, es war es lief, aber die haben ja, obwohl sie nachgepatcht haben, Reiten geht in diesem Spiel überhaupt nicht. Das ist eins der Main-Features, aber du solltest es nicht tun.
Ja.
Und ansonsten hast du so einige Sachen drin, die also es ist schon ein sehr sperriges Spiel. Ja, und ich bin da voller Hoffnung gewesen, dass es Two Worlds 2 anders macht, aber wenn ich mir so die ganzen Verschiebungen angucke, weiß ich nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder ob die interne Qualitätssicherung einfach sagt, Leute, das könnt ihr nicht bringen. Ja,
ich bin ja sowieso verblüfft.
Diesen Monat nicht, nächsten Monat nicht und ja. Ich meine, es sollte jetzt vor einem halben Jahr schon kommen,
ja.
Wir warten immer noch drauf und ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob die sich da nicht mittlerweile auch irgendwie verhoben haben oder ob es einfach so ist, dass sie das Ding so durchpolischen wollen, dass solche Sachen nicht mehr vorkommen, aber leider ist ja meistens das erste der Fall.
Ja.
Ich kapiere einfach nicht, das sind so mit die komplexesten Spiele, die man so machen kann, die auch, wo es auch am schwierigsten ist,
ja,
dass man alle Bugs
rausbekommt und alles.
Drin ja, eben genau, wo selbst auch damals Oblivion war ja auch nicht perfekt.
Ja.
Und warum sich dann doch so viele so kleinere Studios sagen, das machen wir und wir machen noch einen Nachfolger, obwohl der erste schon technisch fast gar nicht funktioniert hat.
Tubolz hat sich ja gut verkauft, weil Tubolz
ja, damals das in Gothic 3... Ja, das muss echt das Einzige sein, was die dann...
Es kam kurz nach Gothic 3 und ist so ein bisschen auf diese... Hat so ein bisschen die ganzen Leute angesprochen, die nach Gothic 3 unbefriedigt waren, unbedingt aber ein Rollenspiel haben wollten, was in so einer Welt spielt, was auch so eine offene Welt hat. Und das hat Tubolz damals ganz gut bedient, auch wenn es unbefriedigend im...
Ja, sie sind dann doppelt unbefriedigt.
Ja,
das ist so, als wenn du mit deiner Ehefrau nicht mehr kannst, in Puff gehst, aber da auch nicht kannst. Weil die alle aussehen wie deine Ehefrau. Ja. So
ist das doch. Da die deine privaten Geschichten, die tun doch jetzt hier nicht zur Sache.
Wobei ich finde, zum Beispiel, also ich glaube, Drakensang, Drakensang ging ja noch einigermaßen. Also das war ja von dem DSA-Regelwerk und sowas ja gesehen, hatten die ja schon ein Fundament, auf dem die aufbauen
konnten. Aber das auch so
offen? Nee, natürlich nicht.
Weil das macht ja dann einfacher
wieder. Ne? Natürlich, war nicht so offen.
Genau, da konnte Witcher nicht auf den Rasen laufen. Das war wie bei Witcher, es gab keine Sprungfunktion
und
du bist halt echt am
kleinen. Aber es war halt nicht kaputt, als es rauskam.
Nee.
Also es hat auch nicht geruckelt oder so und war technisch so desaströs.
Ich glaube, die setzen da ihre Prioritäten einfach falsch. Ich meine, sie könnten ja auch, statt mal wieder so ein Mega-Rollenspiel zu machen, was einfach so unglaublich groß ist wie Oblivion oder sonst was, ein kleineres Rollenspiel machen, das dafür aber eben sauber ist und lebendig und alles.
Aber
Gothic 1 ist ja auch nicht super
umfangreich. Dafür ist kein Bedarf. Also ich muss gestehen, wenn ich die Wahl habe zwischen diesen ganzen epischen Super-Rollenspielen und dann sagt mir einer, hey, ich habe hier ein Spiel, was zwar gut ist, aber
ganz klein.
Es ist irgendwie nur ein Drittel so groß wie die anderen Spiele.
Du spielst auf Fußballfeld.
Da frage ich mich dann schon irgendwie, muss ich das dann haben oder so?
Also ich würde das grundsätzlich bevorzugen. So, wenn alles, was so spielerisch sich vorgenommen wurde, da drin funktioniert und vielleicht sogar innovativ ist, weil eben auf kleinerem Raum mehr Sachen ausprobieren.
Ich meine, so
ein ist aber trotzdem dadurch nicht irgendwie eingeschränkt wird. Gothic 1 ist ja irgendwie das beste Beispiel. Das
ich
ist ja mit jedem Teil irgendwie wird. Größer geworden.
Fable war ja auch sehr beschränkt im Vergleich zu so einem anderen
Oblivion
oder so. Hat trotzdem super funktioniert und hat sich super verkauft.
Eben, und da finde ich es dann über. Für mich ist ja zum Beispiel auch sowas wie Zelda am Beispiel das letzte, so das so mega groß war, so, aber dann teilweise das auch nicht mehr so zu füllen wusste wie in den ersten Spielstunden.
Ich denke, dass Witcher 2 da ganz große Chancen
hat. Das
auf jeden Fall.
Also, den ersten fand ich schon grandios, der zweite sieht hammer sieht aus. Hammer,
ja. Das ist hier das Wichtige, weil The Witcher waren ja die meisten nicht vom ersten enttäuscht. Die meisten haben ja gerade die Stärken sehr genossen. Es hatte genug Stärken, damit man über so ein paar technische Dinge
hinwegsehen konnte. Ich fand beim ersten Witcher gab es halt wirklich schon, also für mich, viele Sachen, die mich abgeschreckt haben, halt wie dieses hakelige Kampfsystem mit diesen verschiedenen Kampfstilen, so schneller Kampfstil, langsamer Kampfstil, dann noch verschiedene Waffen, so Silber und sonst was, wo man, also das war mir alles sehr komplex und das haben die ja alles bei The Witcher 2 so gestreamlined, dass, dass sozusagen jetzt die Stärken alle da sind, mhm. aber halt die Schwächen auch noch, für mich zumindest, die, die Steuerungsschwächen rausgebaut worden sind.
Noch bin ich mir nicht sicher, also was ich am ersten Witcher so mochte, war, dass diese, diese raue, kalte Atmosphäre, ja, dieses...
Na, das wirkt aber jetzt, weißt du, dieser Gefängnisszene da mit der...
Mehr hab ich nicht gesehen, es sieht schon sehr viel satter und bunter aus, dieser Grafikstil.
Aber auch so austauschbar bunt, finde ich irgendwie, weil das ist fast alles...
Das nicht so unbedingt, an. Aber ich, mir fehlt so ein bisschen dieses Schmutzige. Ich kann mich ja erinnern, im ersten Teil, wo du in dieser Stadt dann ankommst, im zweiten Kapitel, diese, diese verregneten, dreckigen Hinterhöfe, das ist einfach nur geil gewesen. Ja? Und so, so eine Atmosphäre hatte ich ja eigentlich bisher in keinem Rollenspiel. Und das, das, das wäre schade, wenn das der zweite Teil einbüßt, weil das ist so ein großer, großer Pluspunkt im ersten Teil
gewesen. Ja, das gibt es auch in zu wenig Spielen irgendwie. Also so, Demon's Souls schlägt ja auch erst
in diese... Fallout hat das meiner Meinung nach auch gar nicht gehabt. Das war einfach Oblivion mit einer anderen Textur.
Moment, meinst du das Dreckige und was weiß ich? Hast du die deutsche Version gespielt?
Ja, nee, nee, nee. Also ich bin eh kein Freund von
Gott. Also hast du den Dreck rausgeschnitten, ja?
Dann erzähl dir was eingefallen, was du gespielt hast. Mir ist nämlich auch noch was eingefallen.
Nee, aber ich wollte vorher noch sagen, weil wir das jetzt eben schon angesprochen haben mit diesen 35, 37 verkauften Arcanias. Da fand ich es halt irgendwie, natürlich ist da irgendwie so ein Druck da, jetzt auch den negativen Stimmen so entgegenzuwirken, schnell noch was Positives raushauen. Aber ich fand halt diese Pressemeldung an sich irgendwie so ein bisschen unsympathisch, auch von der ganzen Formulierung her. Weil das war so dieses Trotzige, dieses so... Ja,
trotzdem
also wenn sie es bei 100.000 gemacht hätten, hätte ich noch irgendwie verstanden, dass es auch einen Grund gibt. Aber jetzt auch dieses, wir fühlen uns in unserer Strategie bestärkt und das klang alles so nach hier in your face an alle, die bisher Kritik geübt haben. Und das fand ich halt ein bisschen...
Ja, also jedem, normalerweise macht man, wie gesagt, wegen 37.000 auch keine Pressemitteilung. Ja. Das ist jetzt auch für den deutschen Raum, ist das jetzt nicht so bombastisch. Und das Schlimme ist ja, dass auch Jovert ja wissen muss, dass da draußen ein paar Leute diese Meldung lesen, die ein bisschen rechnen und ein bisschen Ahnung davon haben. Und auf deutschen Markt muss man schon irgendwie über 100.000 oder 200.000 kommen.
Zumal der Werbeetat ziemlich hoch
ist. Ja.
Die haben ordentlich reingepumpt. Ich meine, es ist logisch, die Firmenzukunft hängt davon ab.
Ja.
Da muss man schon ein bisschen mit großen Fanfaren andrücken, aber 75.000 deckt das Ganze nicht, nehme ich an.
Ja, bei Joe Wood
hat er... 75.000 hast du gerade gesagt. So viel sind es ja gar nicht.
37.000.
Ja. Aber er hat doch ausgerechnet, das ist 75.000 Euro ungefähr.
Nee, 750.000. Also so.
Nee, 75.000.
Nee, da habe ich mich verrechnet. Also nee, ich habe nicht versprochen.
Nein.
Nein,
es sind 75.000.
37.000 Exemplare mal ungefähr, sagen wir, 20 bis 25
Euro. Er hat ja keine Währung gesagt, das könnte ja auch was
sein. 20 bis 25. Ich habe Yen gemeint.
Aber das ist ja dann ganz wenig, oder?
Das weiß ich nicht.
Das sind ja dann 7 Cent oder so umgerechnet.
Siehst du? Und schon haben wir die Krux des Ganzen.
Also die Frage ist halt nur, was hat sowas wie Arcane in der Entwicklung gekostet? Und ich würde sagen, das waren mindestens 3, 4, 5 Millionen Euro. Und da muss noch Oma noch ein bisschen stricken.
Ja.
Bis die wieder reinkommen. Viel Glück.
Vor allem deine Oma.
Ja. Ist dir noch eingefallen, weil ich habe nämlich so ein Beispiel noch, weil wir bei den Arcade spielen, das
fast übersehen. Hast du nur erstmal
angefangen? Ich habe noch das.
Comic Jump
habe ich gespielt. Comic Jump habe ich gespielt, genau. Aber das war ja schon letzte Woche. Da haben wir bloß irgendwie, weil wir letzte Woche so viel Hektik hatten.
Ja.
Und jetzt die Woche habe ich gespielt Super Meat Boy. Und Super Meat Boy ist eigentlich.
Das sieht witzig aus.
Sieht witzig aus, steuert sich fast genauso wie dieses damals N Plus. Oder N Plus oder wie das hieß.
Auch nicht schlecht.
Indem man einfach, wo man, bei N Plus hat man ja diesen kleinen Pixel Ninja gespielt und jetzt spielst du halt so einen Pixel Fleischklops.
Ist aber wieder so ein geiles Beispiel. Fand ich super, als ich das erstmal gespielt habe, habe ich ja nie mehr gespielt, weil ich keine Lust mehr hatte.
So bis Level 30 gekommen oder genau, so von 600 und dann wurde es einfach zu krass schwer. Ja. Und ich muss sagen, bei Super Meat Boy, da kippt das dann so schon beim 18. oder 19. Level, auch so von mindestens 200 oder 300 oder was es da wieder gibt. Es wird einfach wieder bockig schwer. Du hast halt diese langen Levels, wo du so ganz viele total exakte Sprünge machen kannst. Also
auch so hintereinander ohne Unterbrechung, ne?
Hintereinander ohne Unterbrechung, weil du auch keine Rücksetzpunkte hast. Das heißt, wenn du wieder so an der letzten Kreissäge, an der letzten Ecke stirbst, wieder ganz von vorne und du musst wieder diese 6 Sprünge, die du vorher mit Mühe und Not geschafft hast, wieder schaffen. Und wenn er springt, ja, gibt es 3 Sensitivitäten, wie der springt. Wenn du nur kurz A drückst, ein kleiner Sprung, mittel A, dann größerer und lang A gedrückt, ein hoher Sprung. Und das schon zu timen, inklusive der Tatsache, dass du noch rennen kannst oder normal laufen kannst. Also das ist sowas wie, das ist wieder so ein Junge wie Kappi wäre davon wieder völlig begeistert, weil das wieder so ist. Also das ist so wie auf den härtesten Schwierigkeitsgraden später von Trials HD. Aber bei Trials HD hast du andauernd Safe-Punkte. Das heißt, sobald du mal wieder irgendeinen krassen Berg geschafft hast mit deinem Motorrad, hast du einen Safe-Punkt. Und dann musst du dich um das nächste Ding kümmern. Und bei dem Spiel hast du halt dann eben diese Safe-Punkte nicht. Und das ist
Also ich muss sagen, da geht mir schon die Frusttoleranz ein bisschen ab. Es ist zwar super gut gemacht, aber ich bin eigentlich nicht bereit, für ein Arcade-Spiel so viel Zeit und so viel Mühe zu investieren, um das wirklich zu mastern. Also man spielt es wieder gerne eine Stunde und dann wird es langsam einfach zu krass schwer. Comic Jumper ist dann natürlich ein bisschen anders, weil...
Das wäre auch nicht motivierend, wenn es hinterher ein bisschen schwerer werden würde zwischendurch. So, also ich meine, du brauchst ja irgendwie die Herausforderung, sonst wäre es ja einfach.
Das bist du nicht mehr gewohnt, so einen Schwierigkeitsgrad. Also, und vor allem, du hast halt eine ganz süße, das ist halt so eine 8-Bit-ähnliche Comic-Grafik, aber also das gibt dir ja auch keinen Reward oder irgendeine große Belohnung, dass du jetzt sagen kannst, du kriegst wie jetzt beim Final Fantasy die nächste Render-Sequenz.
Ja, solange es irgendwie fair ist und herausfordernd, also ich kann dieses groß verstehen, so ich habe da ein paar Videos gesehen, so, aber solange es nicht sowas ist wie es sah das schon ziemlich schwierig aus. Sowas wie Braid, so, wo du gar keine Ahnung hast, zum Beispiel Level, was du jetzt machen sollst. So.
Ja, Braid ist auch wieder, aber da hast du den Level dann, wenn du bei Braid weißt, bei Braid ist es ja so, du musst erstmal wissen, was du tun musst.
Und wenn
du
was weißt, du tun kannst, weil das wechselt
auch von Level zu Level. Aber das wäre so eine Kopflos und bei Meat Boy ist es natürlich eine reine Geschicklichkeitssache.
Aber Daniel ist es nicht, wenn man einen anderen mit seinem Kopf schlägt.
Daniel wollte auf alle Fälle nochmal jetzt sagen, was er denn gespielt hat.
Das ist eine Kopflos.
Das war schon ganz richtig, aber nur das auch in dem Zusammenhang.
Weil ich jetzt gerade wirklich daran gedacht habe,
dass. Das ist echt eine Kopfnuss zu knacken, ja. So. Das ist dann halt einfach.
Nee, ich dachte nur
gerade. Wir geben Daniel keinen Alkohol mehr, das ist.
Nee. Er scheint ja, das wird ja mal lustig wird. Ihr solltet mal selber mehr trinken. Das ist nur nicht mehr so lustig.
Dann ich trinke wir noch wieder
einen Kopfnuss noch nicht. Podcast lachen, ist so ernst geworden seit 3 Ausgaben. Das ist ein bisschen schade.
Ich bin erst diese dabei,
also ja.
Ich kann nicht gewesen sein.
Ja. Daniel hat immer seine Drogen nicht genommen. Der wurde ganz nervös zum Ende.
Ja, genau. Große Zittern und Schwitzen.
Das sollte ja auch immer lustig Spaß machen.
Und heute hat er sie wieder nicht dabei. Also für Zeit, dass du mal wieder anonym so dann in die Redaktion kommst und dann vorher dir schon deinen Schuss
gesetzt hast. Ich werde immer nervös, wenn zu wenig Witze kommen. So. Mach mal einen
Witz hier. Meistens von dir.
Nein. Aber ich...
Wolke in der Milchbar. Eine Wolke in der Milchbar, die will ich zu Ende hören.
Nee.
Und sagt, nö, das war's. Die kommt eine Wolke in der Milchbar und sagt, nö, das ist der ganze Witz. Und sagt, nö.
Ich lache über solche Sachen. Vergesst deswegen. Ihr mal bitte alles, was ich über Witze gesagt habe. Habe ich einen Entenwitz schon mal erzählt aus dem einen Film da? Mit der Ente? Nee. Habe ich doch schon mal erzählt,
oder? Erzähl einfach nochmal.
Den Mädchen an, oder was? Ja, kommt eine Ente in... Genau. Ja, ich habe schon mindestens zweimal erzählt. Das ist doch aus diesem Film, Because I Said So.
Habe ich den Schneckenwitz mal erzählt?
Mandy Moore und...
Ein Mann geht auf den Balkon, guckt in seinen Blumenkasten und sieht so eine Schnecke. Also die Leute sehen es jetzt nicht, aber ich mache meine Hand richtig.
Riesenhand.
Und ich habe schon eine große
Hand. Etwas kleiner als mein Schwanz.
So, und er nimmt sich die Schnecke und denkt sich so, du frisst meine Blätter nicht auf. Schmeißt die aus dem 5. Stock nach unten. Ja.
Oh nein, 3 Jahre später.
Ja, Klingels, was war denn das eben?
Oh, also den
kannst du doch nicht meinen Witz kaputt machen.
Der ist so alt.
Es geht doch hier nicht um neuen Witze.
Und dann hat Kurt Krömer den schon mal in seiner Show gemacht. Und das war einer der wenigen Witze bei Kurt Krömer, wo das Publikum Schwierigkeiten hatte zu lachen, weil die den schon alle kannten.
Oder es waren alles Schnecken. Und nach 3 Jahren haben sie gelacht.
Ja, gut, der nächste Witz, der erzählt wird, der natürlich übelst neu ist. Du wirst mir jetzt gleich einen sagen, der so krass neu ist, dass ich ihn noch nie... Selbst Gott hat ihn noch nie gehört.
Aber dein Witz könnte ja aus der Bibel stammen.
Ja.
Und selbst damals hat Jehova vermutlich gesagt, so
deine Mutter würde ihn vielleicht noch kennen, aber ansonsten.
Nee, also der war.
Der hat den ja selbst in die Bibel
geschrieben. David, komm, du hast noch einen geilen auf Lager.
Wenigstens hast du David gesagt, das ist ja schon Belohnung genug. So, jetzt darfst du dein Spiel nennen, dann ist gut.
Ja. Ich habe jetzt wieder vergessen, dass ich gespielt habe. Nein, ich habe lustigerweise nochmal gestern Abend Wett eingelegt. Man erinnert sich. Dieses, was so war wie
Stranglehold. Das fand ich cool.
Was so war wie Stranglehold, nur mit einer Frau und meiner Meinung nach ein bisschen cooler. Aber das Lustige ist, mal abgesehen davon, dass es einfach, es macht Spaß, aber es begeistert einen jetzt auch nicht richtig, bleibe ich bei meiner 7 von 10, die ich glaube ich da vergeben habe. Aber das hat mich so an Vanquish erinnert.
Was schon die internationale Höchstwertung war.
Ja, nein, Eurogamer.de, der Christian Metzger, der hat auch 7 von 10 gegeben.
Ja.
Der hat das auch von mir abgeschrieben.
Nein, alle schreiben bei dir ab.
Ich ja auch.
Natürlich,
ja. Auch der Medal of Honor Test jetzt wieder.
Den so. Habe ich das nur von deiner Meinung
halt gewesen.
Machete, ja. Habe ich auch komplett. Ja.
Das Gute ist, dass dein Gesicht dann immer zu Verrissen inspiriert.
So, bei Wett. Das habe ich
nur lustig zu sein.
Das war ganz so cool.
Für dich?
Witzig? Nur für dich?
Ja.
David?
Ja.
Das ist witzig, das andere.
Ich setze mich jetzt im Schneidersitz hin.
Für dich. Nein, aber das hat mich so an Vanquish erinnert, weil das macht Vett richtig cool. Wenn du durch die Gegend, und das hat Stranglehold auch so ein bisschen cool gemacht, aber eben nicht ganz cool. Und zwar, dass du durch die Levels läufst, wenn du irgendwo gegen die rennst oder gegen eine Wand rennst, du machst immer irgendeinen coolen Move. Und du kannst immer noch irgendwie dich abstoßen und dann in eine andere Richtung in Bullet Time springen und so, springen. Also es ist nie so, dass du irgendwo gegen rennst und dann ist es so ganz hackelig oder du wirst gestoppt, du kannst immer den Speed aufrechterhalten.
Ja, sind auch so viel wie die Wegen zerstören, wie bei Vanquish gibt es übrigens auch eine Bullet Time.
Ja, genau.
Und das Coole ist,
das ist doch mit essentiell
auch eine automatische Bullet Time. Nämlich, wenn du so stark getroffen wirst, dass du kurz vorm Abnippeln bist, wird es nochmal richtig langsam. Weil das wirkt manchmal auch extrem cool, weil du dann halt so in letzter Chance quasi in so, du bist kurz vorm Abnippeln, kannst dich dann aber noch so in Zeitlupe umdrehen und den Typen, den du gerade übersehen hast, der hinter dir steht, nochmal so ordentlich den Daumen ins Gesicht ballern und so. Also
da habe ich jetzt auch wieder meine Bettgeschichte. Ja,
den Typen eins ins Gesicht ballern, das ist halt nicht meine Bett. Das glaube ich, ja.
Ja, komm,
das ist ja auch schon wieder so eine Aufforderung.
Wenn er gerade kurz vom Kampfshot reinkommt, was machen Sie da mit meiner Frau? Ja. Wenn ich mich da erschreckt umdrehe, dann kann ich auch nicht mehr an mich halten. Ja.
Nee, das ist also extrem stylisch wieder.
Also hattest du schon mal Sex, Daniel?
Also die meisten User vermuten,
ich bin mir gar nicht sicher.
Die meisten User vermuten, nein, da muss schon was dran sein. Weil dieses Überkompensieren.
Ja. Ich lasse es mal ein Mysterium sein.
Ja.
Ein Gentleman schweigt und ja, genau. Ist doch unangenehm für die Frauen, wenn ich jetzt hier.
Namen nennst, ja. Aber meine Mutter hat
sie. Die Wellen beißen mich.
Nein, aber. Automatisch Bullet Time ist ja bei Bullet Time ist ja bei Wet auch so. Oh. Du kannst ja die Bullet Time bei Wet auch nicht von dir aus auslösen, sondern die kommt ja automatisch, wenn du irgendwie Move machst und gleichzeitig schießt.
Ja.
Und das finde ich aber trotzdem ein cooles Konzept, weil du einfach dann praktisch immer Bullet Time hast. Aber du musst auch einen coolen Move
dazu machen. Bist du jetzt der neue Johannes? Wenn das ist, hast du jetzt Wet gespielt. Wir haben jetzt eine Zeit, wo andauernd neue Titel rauskommen und jetzt kommt so, ich habe Wet gespielt. Ja. Und dann wollte ich noch anfangen Cameo und dann habe ich mein Super Nintendo rausgeholt.
Das ist ja wegen
ich habe meinen Namen gehört, fangen jetzt meine 15 Minuten Ruhm an. Nein, die hattest du schon.
Wegen unserem Umzug haben wir ja nicht mehr wie sonst immer früher unsere Muster früher bekommen. Sonst würden wir jetzt schon über Fallout
reden. Ey, du musst dir mal Spiele auch selber kaufen.
Haben wir doch, aber dann kriegst du sie erst zum Release, dann kannst du nicht vorher darüber reden.
Auch gemacht.
Aber
ich hatte das Geld
nicht. Dann kannst du nicht vorher darüber reden. Wir haben uns ja jetzt Sachen gekauft. Aber ich habe noch was gespielt.
Ach, wir haben ja Assassin's Creed Brotherhood gespielt.
Ja, genau. Aber das ist. Ja, wie Assassin's Creed 2? Oder willst du da jetzt irgendwas Neues erzählen?
Nö. Ja. Ich habe das CSI Facebook-Spiel gespielt.
Oh, hör auf. Ja, ich habe gesehen. Ich habe überlegt, ob ich auch mal eins dieser Facebook. Aber ich habe immer Angst, meine ganzen Freunde zuzuspammen, weil ich selber einer dieser Leute bin, die dann denken so, oh, dieser Spaß schickt mir schon wieder eine Einladung für Mafia.
Dann hast du gemerkt, dass du das selber
machst. Geh weg, du Idiot. Und ich dachte, wenn ich jetzt mit diesem Spiel anfange, dann bin ich ja auch einer dieser Spaß.
Es ist ja komisch, weil es ist mal witzig, dass so ein Spiel wie CSI es schafft, quasi so diese Grundprinzipien wie bei Farmville und so zu übernehmen. Also du bist so ein CSI-Typ, du hast so dein kleines Labor und du gehst immer, da kommen immer Kriminalfälle, die kriegst du vorgefertigt, aber das ist alles natürlich nur Tarnung, weil im Grunde musst du halt, dann hast du immer den Tatort, der Tatort ist aufgeteilt in ganz, ganz viele Quadrate und diese Quadrate musst du alle einzeln abarbeiten und alle scannen und dann musst du Beweise sammeln und sowas. Und der begrenzende Faktor ist halt so eine Art Energieleiste. Und Energie hast du meinetwegen zum Beispiel 120 Energie. Und du kannst mit diesen 120 Energie, kannst du zum Beispiel nur
620.
Hast du am Anfang halt nur.
Warum nicht?
Du hast am Anfang eben nur 120er. Damit kannst du meinetwegen nur 10 Quadrate abscannen.
Wenn du Ratio Kane hast, hast du dann mehr Energie? Weil ich meine, der ist ja cool in der Serie.
Nee, du bist ja dein eigener Typ. Du lernst ja nur die da kennen.
Wenn du David Hein bist, hast du da 0 Punkte.
Nee, aber
deine Mutter hat die minus 20 Punkte.
Der einzige Reiz an diesem Spiel ist, dass du bei Facebook wieder eine Freundin drin hast. Und dann ein paar mitspielen, ein paar Area Games Leser sind auch schon wieder mit dabei.
Schade, dass du keine Freunde hast.
Und doch.
Das ist der Witz für dich, das Spiel ist völlig gegessen.
Ja, warte mal, Johannes. Der war nicht schlecht. Ich war so zu faul, auf den Bullshit-Buzzer zu drücken, weil bei dir müsste ich dann da
auf dem Weg dahin hast du auch eingesehen.
Ja. Kannst du nicht einfach selber nach jedem Satz auf den Bullshit-Buzzer drücken?
Also für mich ist Johannes Nase der Bullshit-Buzzer.
Der Bullshit-Sneezer oder so. Nee. Es ist halt, da brauchst du ja keine große Angst haben. Also ich fand zum Beispiel sowas wie Farmville, hat ja mit der Zeit richtig viel Zeit gefressen, weil du dann eine große Felder hattest. Das hat ja 20, 30 Minuten gedauert, das Ganze abzuernten oder so.
Ist ja wie bei mir Schwanzbill.
Oh.
Ja. 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 Nee, also deswegen...
warum kriege ich da keine Einladungen über Facebook?
Das CSI-Spiel sieht ganz gut aus und man hat auch so das Gefühl, man löst kleine Kriminalfälle, aber am Ende geht es eigentlich nur darum, dass du da fast gar nicht vorwärts kommst und dann am Tag so 10 Minuten spielst und dann am nächsten Tag wieder warten musst, bis du deine Energie wieder auflädst, weil natürlich alternativ könntest du dir jetzt auch kaufen. Für irgendwie Geld.
Euro.
Für Geld, ja, für 5 Euro wieder ein paar Energiepunkte. Aber wozu? Also, das ist halt so.
Jetzt mal ehrlich, du findest ja schon diese Arcade-Spiele jetzt grafisch nicht dann so herausragend wie sowas wie Super Meat Boy und so. Und
also, für
das, Facebook, da gibt es ja nichts in Animationen.
Für ein Facebook-Spiel sieht das CSI-Spiel ziemlich gut
aus. Ja, aber man könnte ja jetzt auch mal Farmbilder anziehen, da du eins offensichtlich länger gespielt hast.
Ja.
Warum? Also, ich meine, ich spiele ja schon hin und wieder mal so ein altes Spiel auf dem Game Boy
oder was. Ich glaube, das Ganze.
Aber selbst mir ist das doof.
Das ganze Prinzip bei Farmville, bei Frontierville oder jetzt bei CSI ist einfach immer dasselbe, dieses Kompetitive. Du hast einfach unten irgendwie 10, 12 Leute aus Facebook, die du kennst, die das ausspielen und du willst einfach immer mehr Punkte haben als die.
Du willst die nicht einfach zu einer Schlägerei herausfordern oder so?
So mag man bei dir zu Hause die Probleme lösen.
So löst ich zu Hause die Probleme. Und zwar bei jedem zu Hause.
Ja, schade, dass du immer den Kürzeren ziehst, oder?
Nee, ich habe keine Probleme lösen.
Ja, aber wie gesagt, also das CSI-Spiel finde ich jetzt, sieht gut aus, man kann es, es kostet ja auch nichts, also jeder kann es mal ausprobieren.
Theoretisch kostet
es nichts, ja, und aber also mir fehlt da noch so der Aufhänger. Was ich viel spannender finde, ist die Siedler Online, und weil das zumindest sehr, sehr gut aussieht für ein Browserspiel und da ein paar ganz nette Ideen drin sind. Und wenn ich mich nicht irre, müsste heute oder morgen, zumindest am Wochenende, wenn der Podcast online ist, müsste die offene Beta gestartet sein. Das heißt, jeder kann Siedler online spielen. Nicht mehr nur so wie vor ein paar Monaten, so wo irgendwie 4Player seine 10.000 Beta-Keys verteilt hat, sondern jeder, der will, kann das spielen. Und das sah zumindest vom Spielprinzip her mal wie ein sehr hübsches Browser-Game aus.
Ja, vor allen Dingen, weil es sich an diese alten Tugenden hält.
Also ja.
Der letzte Teil von Siedler, diese Siedler-Serie, muss ich sagen,
ist aber ja viel zu hektisch.
Ist sehr,
Punkten.
Ja, es ist sehr stark weg vom alten Prinzip. Ja. Und ich find's ganz cool, weil das baut halt auf diesen alten Wuselfaktor, möchte ich sagen. Ich finde es total geil, dass ich zum Beispiel bei dem Schmied sehe, wie er seine Eisenesse ausgießt und so. Das ist schon, die Animationen sind klasse. Grafisch ist bestimmt das hübscheste Browser-Game, was es derzeit gibt.
Bis Age of Empires Online.
Also es scheint relativ tief, genau, das ist auch geil. Aber es scheint relativ tiefgründig zu sein. Also er hat uns ja eine Menge gezeigt, von wegen Aufbau ist wohl relativ tiefgründig. Der Kampf soll relativ tiefgründig sein. Es gibt so ein paar Features, zum Beispiel, dass du unangreifbar bist in deiner Homezone, was ich sehr geil finde, weil
die riesig ist. Du hast ja eine riesige
Homezone. Genau, da kannst du für dich vorne umher siedeln, ohne dich da jetzt groß einmotten zu lassen.
Und dann gibt es Abenteuergebiete, wo mehrere Leute drin siedeln können. Und das
sind
PvP-Gebiete.
Und also, sie haben alle so wirklich viele Features geplant, so mit PvP und Kampf und Schlag mich tot. Das ist eigentlich ganz cool. Natürlich hast du auch wieder diese kaufbaren Items.
Ja,
ich weiß jetzt nicht ganz genau, weil das beschränkt sich halt nicht auf diese Verschönerung. Also du kannst zwar natürlich auch eine Parkbank und eine Laterne holen, aber sie haben halt auch gemeinsame
Werkzeuge.
Du kannst dir deine Produktion beschleunigen, du kannst dir aber auch einen mächtigen General holen, der deine Armee unterstützt. Und da fängt es dann an, irgendwie die Spielbalance auseinanderzubrechen. Gut, ist bei so einem Browserspiel jetzt vielleicht nicht unbedingt so schlimm. Gerade wie gesagt, wenn du in der Homezone sowieso unangreifbar bist. Also es gibt ja so ein paar Leute, die als so wie ich, ich bin so ein Schönbauer, der das halt geil findet, wenn er seine Laterne minutiös ausrichten kann und so, aber ja, es sieht auf jeden Fall sehr geil aus, also ich finde es super.
Aber sonst wird das Ganze ja bald zum Homocast, wenn wir jetzt hier schon länger als 10 Minuten über Browser und Facebook-Spiele sprechen.
Du hast doch
ich bin ja so
ein Schönbauer. Irgendwas habe ich doch noch gespielt, was ich noch erwähnen wollte.
Oh, hier, dieses mit den Klötzchen
da. Ja, das eben, das habe ich
aber nicht
geschafft, das war mir zu schwierig.
Nee,
da ist solche Sachen ja auch einfach nicht mehr gewohnt.
Ja,
der Affe aus Kongo, der hat das doch auch.
Ach ja, jetzt weiß ich
wieder.
Ich habe endlich das Mothership Zeta bei Fallout 3 beendet. Ja, das Lustige ist, ich habe ja immer gesagt, das ist der schlechteste downloadable Content von allen, weil ich nach einer halben Stunde nie Lust hatte weiterzuspielen. Ich habe es immer wieder versucht, ich fand den Anfang so dröge. Aber am Ende wird's richtig geil. Und du fragst dich echt so, Mann, cool, dass man sowas mit einem Downloadable Content machen kann.
Weil sie hast du das damals nicht getestet?
Ja, so coole Sachen einfach erfunden haben, die es auch vorher nicht gab. Mit irgendwelchen Kryokammern, aus denen man dann Kreaturen befreit. Ganz vielen Bereichen in einem Raumschiff, die alle irgendwie anders sind, wo es immer andere Themengebiete gibt. Und vor allem ganz am Schluss hat man da so einen richtigen Spacefight gegen ein anderes UFO, wo man praktisch wie bei Bridge Commander damals so verschiedene Sachen hat, wo man die Schutzschilde, die Laser, alles bedienen kann.
und dann so ein
ich habe anderes Ufer verstanden.
Da war nämlich auf einmal im Weltraum war da David Tain.
Ja.
Und dann musste man den abschießen, musste man gegen das andere Ufer kämpfen. Geil.
Ja, wo kann ich das runterladen, das Spiel?
Ja, es ist Fallout 3. Das fand ich cool. Und dann läuft er halt auf dieses UFO hat an verschiedenen Zeitepochen Menschen aufgesammelt auf der Erde. Das heißt, du kämpfst dann zusammen nachher mit einem Cowboy, einem Samurai und so. Und das ist halt alles, was es in der normalen Fallout-Welt so nicht gegeben hat. Und das ist halt cool irgendwie.
Hast du es auch verstanden?
Fallout-Welt? Ich fand das lustig.
Ja, also aber wieder Hass dafür, dass es gegen mich gerichtet war. Respekt dafür, dass du versucht hast, lustig zu sein. Weil
ich habe Vorhaut-Welt verstanden.
Vorhaut verstehe ich grundsätzlich.
Ich Vorhaut-Welt gesagt. Ich habe nämlich noch eine Vorhaut, wie unsere Zuhörer wissen.
Die Altmodus.
Herr Leschewski-Burg damals. Der ist im Sommer nicht geschützt, wenn die Wespen wieder angreifen. Er kann den Wespenschutz nicht auffahren.
Es hört keiner mehr zu, weil die meisten Leute jetzt denken, irgendwie, sie haben den falschen Podcast ausgewählt. Das kann niemals der 66. sein, das muss irgendwie der 12. sein.
Ja.
Wo gerade Fallout noch ein Thema war. Fallout
und Browser-Spiele 3. Und.
Ja, genau.
Nee, weil jetzt ist ja New Vegas angesagt und das wird ja jetzt nächstes Mal dann alles beherrschen, würde ich mal sagen.
Ich packe noch ein altes Mario-Spiel aus.
Der nächste Podcast ist doch pokfrei, oder?
Nein, da bin ich. Ich habe ja extra so gebucht,
dass das ich mal den Kommentar von dem einen User gelesen, der sich wünscht, dass
er endlich verschwindet. Wie kriegst du den auch endlich mal zu sehen?
Ja,
dann schwillt er nämlich an. Ja, ich verstand ihn
nicht. Ja, lass uns doch mal über was Vernünftiges jetzt hier reden.
Ja, genau. Wir fangen nämlich noch an mit dem Newsblog.
Was Vernünftiges.
Genau, der Newsblog. Und zwar einige wichtige News, die User sehr seltsam aufgenommen haben, ist, dass jemand die 500.000 Gamerscore-Marke gebrochen hat. Und da waren wir, also zumindest Daniel und ich, weiß ich, fast ein bisschen erstaunt, dass das natürlich von unseren Usern sehr stark kommentiert worden ist, aber dass die meisten Kommentare auch so sehr abfällig und gehässig waren nach dem Motto, der Typ kriegt nichts gebacken, der soll sich mein Leben besorgen und so weiter und so fort. Was ich jetzt ein bisschen schade fand, weil grundsätzlich finde ich, als Videospiele angefangen haben in den 80ern oder in den 90ern, da war die Jagd nach Highscores halt immer, das gehörte zur DNA mit dazu, dass man sozusagen sein halbes Schulleben damit verbracht hat, irgendwie eine Pac-Man-Highscore zu brechen oder so. Und da hat man dann Stunden, Tage, Wochen lang in der Spielhalle gesessen, da Geld reingemacht.
Es gibt ja jetzt noch diese zwei Typen, die sich um den Donkey Kong-Rekord streiten.
Immer noch
der eine den anderen wieder schafft
zu überwinden. Also ich meine, eine hohe Punktzahl zu haben, ist einfach so etwas, was ja auch zu Spielen gehört. Deswegen finde ich, jemand, der sozusagen so einen Blog führt und sagt, sein Ziel ist, 1 Million Gamerscore zu haben und der schreibt genau, wie er zu 500.000 kommt, finde ich jetzt, ist jetzt nicht irgendwie was, wo man sagen muss, diese arme Sau, die hat kein Leben oder so, sondern...
Nee, wie ist das denn aber mit diesem Highscore-Rekord
halt? Warum war, das ist genauso, wie einer sagt, so, ich bin auf den Mount Everest gestiegen. Da sagt der Nächste, wieso nimmst du denn mit dem Hubschrauber geflogen? Also ist doch, wieso latscht du da hoch eben? Also ich finde, ich habe nicht ganz nachvollziehen können, woher dieses Herablassende kam, weil es einfach so...
Es ist keiner, der auf dem Sofa sitzt und einfach nur so vor sich hin vegetiert irgendwie, sondern da hat einer wenigstens sich irgendwie so ein Ziel gesetzt, wie du das gerade gesagt hast. Und das ist dann doch irgendwie schon wieder cool.
Also ich glaube, das ist Ablenkung von sich selbst.
Es gibt ja die coolsten Ziele, aber wenn das spricht so ein bisschen von Leidenschaft für das Spiel, was man ja
nicht Leidenschaft für irgendwas.
Ja, genau.
Wenn einer sagt, ja, wir den großen Scheißehaufen der Welt machen.
Oder der dickste Mensch der Welt werden.
Ja,
also zumindest er will Witze machen.
Ja, er will irgendwas der Beste sein. Ja. Er will irgendwas der Beste sein. Also,
oder er will unbedingt behaupten, dass Daniel einen kleinen Penis hätte, obwohl er einen
riesigen Penis hat. Obwohl er selber einen scheiß Namen hat und David genannt wird.
Ich bin nur gespannt, ob der das noch schafft mit der 1 Million, weil da müsste es ja noch, also vielleicht, der ist bestimmt einer der Ersten, der sich jetzt ein Windows 7 Handy holt.
Das Lustige war, dass ich überhaupt nicht wusste, wie jetzt die höchsten Gamerscores sind.
Ich auch nicht.
Ich war eigentlich erstaunt, dass es so wenig war.
Genau, ja. Ich hätte auch gedacht, mehr, weil ich kenne ja schon Leute aus der Redaktion, aus der also so bei Leute wie Sebastian Philipp oder so, die früher mal bei Area Games waren. Ich glaube, die waren schon, als wir aufgehört haben, als der bei uns aufgehört hat, war der schon mal über 100.000.
Mhm. Ich muss mich mal kurz outen, dadurch,
dass
ich
drei.
Alter PC-Spieler
sind. Gamerscore?
Ja. Ja, genau. Hast du nicht Games für Windows Live?
Dadurch, dass ich PC-Spieler bin, und PS3 besitze, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was Gamerscore...
Ja, du weißt doch, was Trophäen sind.
Ja, die gibt es ja bei der PlayStation, bringen die ja nichts.
Eben. Ja, also das bringt auch bei Microsoft nichts. Das ist eine reine Punktzahl. Du kannst bei jedem Spiel, was du kaufst, maximal 1000 Gamerscore sammeln für verschiedene Spiele im Ziel. Früher war das
Das sind diese Achievements sozusagen.
Genau,
das sind
diese Achievements.
Ich dachte, die werden in die Microsoft Points umgerechnet.
Nein,
war das wäre alle rein.
Genau. Nee, nee. Das hat, also das sind zwei getrennte Dinger. Das ist einfach nur eine reine Punktzahl.
Aber das Geniale ist wirklich, dass es diesen einen Score gibt und alle Achievements werden immer nur damit verrechnet.
Also,
und nicht so bescheuert wie bei der PlayStation, da gibt es dann irgendwie so
drei verschiedene
Trophäen. Ja, du hast diese komische Trophy und dann hast du sie halt.
Ja,
das ist halt auch nicht dolle.
Es hat einfach, diese Punktzahl sagt halt einfach nichts darüber aus, wie gut du Spiele spielen kannst, sondern erstmal, wie viele Spiele du dir kaufen kannst.
Ja.
Weil je mehr Spiele, desto mehr
Punkte. Ich bin ja so eine Achievement-Hure. Also ich fange dann wirklich auch bei der PlayStation an, obwohl es nichts bringt, fange ich dann an.
Dann
so
hol dir keine Xbox.
Das wird auch krasser sein. Das ist natürlich noch ätzender, aber Xbox werde ich mir eh nie holen.
Ja, ja.
Weil da gibt es viele und so Scheiß.
Das sagen sie, ja. Das sagen sie immer. Das
ist sympathisch.
Da wollen sie plötzlich Fable spielen.
Ja, das
das kann man ja auch
auf PC gar nicht spielen. Am Januar.
Ja.
Die Xbox ist so die Exklusivtitelkonsole.
Tja, wie wollt ihr denn dann Kinect spielen auf eurer PlayStation?
Ja, das muss ich unbedingt haben, damit ich dann Michael Jackson Experience da rumwackeln
kann. Du kannst ja mit deinem Dildo spielen.
Ja. Hast du denn Move als PlayStation-Fan?
Nee.
Ja, das ist wieder auch ein bisschen halbherzig.
Das haben nur die Fans, die zufällig eine PlayStation haben. Ja. Genau, also ich meine,
das ist weitere News natürlich noch, war natürlich, Jobot hat uns natürlich die Woche gut belustigt, einmal durch die Pressemitteilung, die wir schon erwähnt hatten, mit den 37.000 verkauften Gothic, aber auf der anderen Seite halt auch mit diesem lustigen Rechtsstreit mit diesen Bremer Entwicklern, die man jetzt nur kennt, weil sie so in der Presse sind, weil sie sich mit Jobot streiten.
Art
King Art heißen die. King Art, genau, aus Bremen, die das vielleicht kennt das ja der David, weil der ja so ein PC-Spieler ist. The Book of Unwritten Tales. Lustigerweise habe ich immer guckt, ob wir das im System bei uns haben, haben wir natürlich nicht. Und warum? Weil das Spiel erschienen ist, ein Monat nachdem Kappi gegangen ist.
So.
Und Kappi war der Einzige, der sich wirklich all diese öden Adventures durchgekämpft hat.
Ja, so wie ich würde das auch. Der Witz ist aber, das ist ein richtig gutes Adventure. Also es ist grafisch richtig toll, es hat viel Charme, es hat einen tollen Flair.
Charme? Schämt es sich?
Total langweilig. Solche Wortspiele habe ich das letzte Mal im Kindergarten gehört.
Ja, aber
das ist Kindergarten
hier. Ach so.
Zeigst du mir, wo du gelandet bist.
Nee, also es war ein super Spiel.
Und man seine Schwanzgröße rumgebreitet hat und
so. Nee, das war noch nicht im Kindergarten, da muss ich gestehen, da war ich gerade
in der dabei
zu entdecken, was das ist.
Ja, genau. Ich war in der Schlangengruppe.
Aber hat das sich
irgendwie. In der Bio.
Ja, Pop, kommen Sie bitte nach vorne, wir brauchen einen Schlangen-Dokteur.
Er hat die Python besiegt.
Aber hatte dieses Book of Unwritten Tales nicht auch diese Comic-Polygon-Grafik, diese Ank-Grafik, wie ich es mal nennen will?
Weil nee,
das hat diese Scheiße. Mich bei den Point-and-Click-Adventures total ab. Ich mag die ja auch so, weil das atmosphärisch irgendwie entspannend ist, die zu spielen.
Irgendwie
brauche ich da einen vorgeradeten Hintergrund oder gemalte irgendwie.
Ja, dieses, genau.
Das diese Ank-Optik, die finde ich total hässlich, die ist total abstoßend.
Das
sieht so billig aus.
Ja. Hat's gehabt.
Also, aber wir kriegen sowas ja auch nicht mehr zugeschickt. So, würde das ja auch mal testen.
Wenn wir es zugeschickt
bekommen, Lost Horizon ist
sofort weg.
Lost Horizon hätte ich echt gerne gespielt
und getestet. Ja, aber da wir ja bei Everywhere Games quasi sozusagen auch immer so mitschwingen lassen, Heimat der Heimkonsolen, wollen wir uns gar nicht mehr mit diesem Adventure-Kram.
Du meinst, wir lassen das offensichtlich plakativ mitschwingen oben in der Überschrift?
Ja. Testest du die doch, Johannes?
Will er ja, aber jetzt bekommen wir
ja
keine. Weil wir die letzten 200 Stück nicht getestet haben. Aber ich meine, das, für mich ist so dieser Adventure-Sektor auf dem PC so wie der Landwirtschaftsmaschinen-Simulationssektor.
Nee, ach komm, das ist jetzt so ein aufkommendes Ding, was jetzt so durch die Decke geht, weil ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, warum da irgendwie 200.000 so und so Bauer sucht Frau-Darsteller irgendwie jetzt in den Laden rennen und sich irgendwie ihren Mähdrescher auch noch auf den Rechner runterladen müssen. Aber Adventures, die gehören zur alten Garde der PC-Spiele. Also gerade weil die ja damals mich auch herangeführt haben an das Medium-Spiel. Also ich habe angefangen mit Monkey Island und Day of the Tentacle und wie sie alle hießen. Und die haben mich zu dem großen Spielefan gemacht, der ich heute bin.
Das stimmt ja auch. Aber ich habe nie das Gefühl bei den ganzen aktuellen Adventures, egal wie gut die sind, dass es wieder das von früher ist.
Es gibt viele Fans, die das heute noch gerne spielen und ich kann das nachvollziehen, weil es immer noch gute Adventures gibt.
Ich habe aktuelle Adventures
auch. Lost Horizon zum Beispiel ist ein guter Ableger gewesen. Also ich bin jetzt auch ein Kind zu dieser aktuellen Spielegeneration. Es muss schnell sein, es muss mich flashen, es muss toll sein, packend inszeniert sein. Da passt natürlich so ein langatmiges Adventure nicht mehr rein. Aber
ich finde das gerade total entspannend, so, weil Adventures halt so völlig ohne Tempo abgehen. So, da setzt du dich halt mal hin und du sitzt jetzt. So. Du musst dich nicht irgendwie
zwingen lassen,
Leute
so
wegzuballen. Bei mir ist immer das Problem, ich ganz oft, es kommen dann
irgendwie nicht auf eine Lösung. Das heißt einfach, dass ich jetzt momentan dann im Spielfluss stecken bleibe. Und, ja. und dafür habe ich einfach nicht mehr die Geduld. Das kenne ich von den meisten Spielen nicht mehr.
Es gibt auch keine Lösungswege, wie in einem Rollenspiel, wo du dann halt
ey, sagst, aus dem Mal was anderes.
Oder du schleichst drumherum ja. oder so, sondern es ist halt wirklich nur, wenn du hängen bleibst, dann bleibst du hängen und da gibt es nur eins, entweder Komplettlösung oder du versuchst alles mit allem zu kombinieren.
Eben dafür habe ich keine Nerven mehr.
Genau, ich auch nicht mehr. Aber
es und gibt bei halt Spielen, so wie bei den Monkey Island Episoden da von Telltale, da bin ich dann jemand, der irgendwie fast alle 2 Sekunden auf den Hilfeknopf drückt.
Und ich bin jemand, der am liebsten auf seiner Xbox spielen würde.
Wobei die super einfach sind.
Ja, relativ, ja. Also bei mir
vergleichsweise,
gab es da auch schon viele Rätsel, wo ich aufgehört habe.
Aber ich kann nur sagen, ich habe sowohl die beiden Monkey Island Remakes auf der Xbox nochmal gespielt, als auch hier das auf dem iPod Touch, wie hieß es nochmal? Beneath the Steel Sky.
Ist doch
auch super, oder? Genau, und ich habe super, weil ich habe es ja auch früher gerne gespielt. Und ja, geliebt.
Aber
ich habe dieses
Gefühl. The Secret of Monkey Island 2, ja, das kannst du ja nur aus dem Gedächtnis halb noch mit der Komplettlösung im Kopf, die du von früher hattest, spielen, weil, also ich finde auch die heutige Maßstäbe, The Secret of Monkey Island 2 hat so derart herbe, krasse Rätsel.
Es gibt nur den einen, der schwierig ist, mit dem Affen und diesen.
Ja, es ist wirklich nicht einfach, aber da gibt es ganz andere Knüller. Also wenn ich mir überlege, dass Sam & Max so abgedrehte Rätsel
hatte. Und diese ganzen Shop-Plans,
mit wo Logik konnte, war da einfach nicht mehr.
Du konntest ja an so viele Orte.
Ja, aber Monkey Island ja auch mit 3 Inseln, wo du halt immer Inventarsachen aus der einen Insel auf der anderen brauchtest und
okay, so. Also. Day of the Tentacle, wo du sogar durch die Zeit Sachen schicken musstest. Aber der schlimmste Spiel ist wirklich Sam & Max. Da gab es Sachen, da bin ich einfach nicht drauf gekommen, weil mit Logik ist diesen Rätsel nicht beizukommen. Ich erinnere mich an das allererste Rätsel, wo du durch diesen Liebestunnel fährst und das Licht anmachen sollst. Und die Lösung des Rätsels ist dann, dass du dir mit Sam den kleinen Hasen Max greifst und mit ihm, mit seinem Kopf, diesen elektrischen Kasten einschlägst. Ja. Und wer kommt denn darauf? Ja. Die Lösung ist Gewalt und das allererste Rätsel ist, dass du einen Schlüssel aus dem Magen einer Katze herausziehen musst. Also ich hätte niemals gedacht, dass dieser Schlüssel da ist. Schon im ersten Bildschirm bin ich nicht mehr weitergekommen. Und also musst du wirklich völlig umdenken und deswegen ist es für mich das schwerste Adventure bis heute.
Also bei Sam Max fand ich auch immer nur so die ganzen Dialoge und so cool.
Das war geil.
Und auch dieser Stil so, aber ansonsten so als Adventure ist es mir auch nicht so positiv. Aber jetzt dieses Beneath the Steel Sky zum Beispiel, das habe ich angefangen, war mir nicht mehr sicher, würde es mir wieder so gefallen und ich bin direkt hängen geblieben, habe es direkt fast in einem Rutsch durchgespielt. Und das war bei den beiden Monkey Islands Remakes jetzt auch so, aber das ist mir bei keinem der moderneren aktuellen Adventures genauso gegangen. Die habe ich angespielt, dann habe ich irgendwann keine Lust mehr gehabt.
Die haben wahrscheinlich einfach eine solide Basis irgendwie jetzt bekommen. So. Die sind teilweise auch gut gemacht. Die haben auch ein paar Komfortfunktionen jetzt eingeführt, die es früher halt nicht gab. So die Steuerung ist vereinfacht. Es gibt so diese Hotspot-Funktion und immer ein paar Hilfestellungen. Aber so allein vom erzählerischen oder auch vom Aufwand des Spieldesigns sind die einfach nicht mehr so liebevoll gemacht, weil die, also früher war das ja so ein richtiger High-Class-Titel,
mal
so ein der Click-Adventure. Aber so ein Indiana Jones and the Fate of Atlantis mit seinen 3 Lösungswegen, die Arbeit macht sich doch heute keiner mehr. Also so viel, auch wenn die da wirklich Herzblut reinstecken.
Weil auch Indiana Jones and the Fate of Atlantis, glaube ich, vom 5-Mann großen Team gemacht worden ist oder so, weil die meisten waren damals ja schon abgezogen und mussten an glaube ich, Sam & Max oder was da gerade parallel lief, noch arbeiten.
Ich habe immer
ein sehr kleines Team für.
Aber das waren halt auch so die Beispiele so von Spielen früher, die einfach die perfekt waren. So, die waren in ihrem Genre halt besser ging es gerade nicht.
Ich habe, glaube ich, immer das Problem, gerade bei den Adventures, die so von den ganzen Kritikern so gelobt werden, wie The Whispered World, die kommen mir immer nur so bemüht kunstvoll vor oder so bemüht, wie gute Adventures. Aber die haben nie so diese Seele, die diese Spiele von früher hatten. Das ist immer nur so, sie versuchen es mit aller Macht, aber
die tappen
das
halt
funktioniert ja einfach nicht. Jetzt macht man halt, was machen wir jetzt? Jetzt gibt es Secret of Monkey Island Special Edition von 2 Special Edition. Es gab zwischendurch irgendwie diese 1000 deutschen Adventures, die alle super total gut sein sollen. Aber ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren davon nochmal ein Remake spielen, dass wir irgendwie nochmal so, wir spielen jetzt hier Whispered World HD oder so, weil das so...
Ja, weil na klar, die haben ja jetzt auch nicht mehr diesen Einschlag wie früher.
Ja.
Wie gesagt, so früher waren die Point-and-Click-Adventures, das war noch ein großes Genre. So, weil das immer noch am Film nächsten war.
Ja, weiß auch
so das PC. Aber heute ist es halt einfach so diese Basis auf dem PC für diese Fangruppe, die aber auch offensichtlich groß genug ist, dass es immer noch genug Leute kaufen.
Aber weil wir gerade bei Adventures sind, die wichtigste Nachricht der Woche war natürlich die große Ankündigung von Capcom und Level 5. Mhm. Das neue Spiel Ace Attorney vs. Professor Layton oder Professor Layton vs. Ace Attorney, wie man es gerne mag.
Das ist die Nachricht der Woche für euch.
Ich wollte gerade sagen,
für mich. Ich bin gespannt, was deine Nachricht der Woche ist. Aber für mich war es die Nachricht der Woche, weil erstmal, wie gesagt, diese ein Crossover zwischen 2 verschiedenen Franchises aus 2 verschiedenen Firmen, sehe ich nicht alle Tage. Du kannst mir bestimmt 10 aus der Hand nennen. Jetzt kommen wir nicht mit Marvel versus
Street
Fighter versus Tekken.
Okay,
aber.
Ja.
Oder Mortal Kombat vs. DC Universe.
Ja, genau.
Ich halte diese ganzen Mashups für totalen Schwachsinn, weil sie meistens einfach nicht gut durchgeführt werden.
Es gibt ja ganz wenige.
Ja, klar, aber das...
Es gibt ja nicht
Gears of War. Warum gibt es so wenige? Weil sie alle Mist sind zum großen Teil.
Ja. Das ist aber auch schon in der Comic-Szene oder bei den ganzen Büchern, die es immer bei so solchen Franchise gibt, genauso bescheuert.
Nein. Ja,
da würde ich diese
Freddy vs. Jason.
Terminator vs. Robocop.
Ja, Freddy vs. Jason als Film war cool.
Ja,
okay. Alien vs. Predator war jetzt auch nicht das Schlimmste, was man als
Mensch machen konnte. Viel witziger, wenn die eine Nebenfigur nehmen und daraus eine richtige Figur machen. Wie bei Blade, so bei Spider-Man oder was weiß ich. Das ist irgendwie, das funktioniert ja besser, dann kannst du die auch darauf zurückfilmen.
Aber sowas wie Lobo vs. Superman oder so, sowas ist ja
kacke. Also sagen wir mal so, wenn man zwei tolle Spielserien zusammenführt, ja, meinetwegen, aber Ace Attorney und Professor Layton
sind zwei super geile Spielserien.
Was macht irgendwie Sinn? Spielen die nicht in der unterschiedlichen Zeitepoche?
Ja, die spielen, also die sind beide, also die Ace Attorney, diese Anwalts spielt so in ungefähr so bei einer Welt, die man so 80er, 90er Jahre einordnen würde, aber halt in einer Fantasiewelt, weil halt da gibt es ja auch sowas wie Medium und Geister und all sowas, sehr viel aus der japanischen Sage. Und Professor Layton, klar, spielt eher so vom Aussehen her in den 50er, 60er Jahren oder so.
Aber fangen wir doch mal am Anfang an, wie ist da beschrieben, wie das aussehen soll?
Diese beiden Spielprinzipien zusammen. Dazu gibt es noch nicht viel. Also ich meine, man muss ja, bei dem einen muss man halt Beweise sammeln und kombinieren, bei dem anderen muss man halt Rätsel lösen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Wege gibt, das recht schnell zusammenzuführen. Weil man halt eben Schauplätze, zum Beispiel in beiden Spielen muss man Schauplätze absuchen.
Wäre halt cool, wenn, so wie ich mir am coolsten vorstelle, dass man als Professor Layton irgendwie so Rätsel löst und dadurch extra Beweise sammelt für die Gerichtsverhandlung dann.
Wobei natürlich die spannendste Sache sein soll, wird ja eine Gerichtsverhandlung geben,
wo sie gegeneinander antreten. Das ist bizarr.
Da fanden natürlich schon in dem Trailer die meisten User, das war einfach dann so ein Gänsehautmoment, weil dann eben einfach Professor Layton irgendwas darlegt und dann halt Phoenix Wright Einspruch sagt. Und bei Professor Layton, der irrt sich eigentlich nie.
Ja, das ist nämlich das Problem. Du weißt ja auch bei Tony eigentlich, dass er immer gewinnen muss letztendlich, wenn du ihn spielst,
ja, oder? Ja, Professor Layton eigentlich auch.
Ja, also, eben, genau, ja. Das ist nämlich die Sache. Ja.
Also ich finde das super spannend von der Idee her und weil ich beide Spielserien mag. Und weil für mich ist es einfach sowas wie, es ist halt so ähnlich wie bei Alien vs. Predator. Man hat halt immer so dieses Team Jacob und Team sowieso. Also man hat immer so zwei irgendwie so ultimative Badass-Sachen und die beiden sind halt so eine intellektuellen Badass-Typen. Und man fragt sich halt so, was wird draus gemacht und... Ich finde die Idee geil, ich bin gespannt, wie sie es verwirklichen. Es ist natürlich 3DS-Titel, das macht schon mal besser. Aber ich finde, es ist auch so ein weiterer Baustein dafür, für diese verdammte Awesomeness von dem 3DS. Was der alles, also erstmal, er ist technisch geil, aber was der an Spielen alles schon, dass der einfach sowas wie überhaupt die Idee, dass es sowas so relativ zum Launch, erstmal nur in Japan, mal gucken, ich hoffe, da wird es eine US-Fassung geben, aber dass man einfach so zum Launch sowas, wir nehmen hier so unsere beiden beliebtesten Franchises so vom DS, kombinieren die zusammen, bitte sehr, was machen wir noch, wir nehmen hier so eine alten Helden, Nintendo-Helden mit Kid Icarus, wollten die Leute seit Jahrzehnten ein neues Spiel haben, wir geben denen ein Spiel, wir geben denen die alten Zeldas und sonst was.
Also, das ist auf jeden Fall ein bisschen interessanter, als nur die Franchises so auf normalen Wege fortzusetzen, bei Ace Attorney und Professor Layton, da gibt es ja schon einige Teile, die halt extrem ähnlich sind. Also.
Ja, das war halt immer so, wie zum Beispiel im Serienbereich war ja mal geplant, irgendwie, dass der nächste Stirb langsam Teil ein Crossover sein wird mit der Serie 24. Der sollte dann heißen Die Hard 24/7. Und da waren dann halt Bruce Willis und Kiefer Sutherland halt.
20/7.
John McClane. Ja, wer erklärt Ihnen nochmal schnell, was 24/7 heißt?
Ja, was heißt das denn?
Ja, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das heißt also immer, immer offen. Wenn ein Laden 24/7 ist, ist er immer offen.
Das ist trotzdem ein dummer Titel.
Ja.
Okay. Aber laut dir bedeutet er auch irgendwie 24/7. Das ist so geil.
Medal of Honor hat schon 1,5 Millionen Stück verkauft. Das heißt, die Hälfte ist schon geschafft.
Und sie reden ja von über 100 Millionen, dass sie schon damit verdient haben. Angeblich haben sie noch dazu
gesagt. Ja, aber nur wenn das Ding einen Euro gekostet hat.
Oder ja. Nee, wenn das Ding im Verkauf 100 Dollar kostet.
Ja.
Weil bei 1,5 Millionen. Bis zum 7. haben sie noch Zeit, dann wird wahrscheinlich Black Ops die Marke nur überschreiten.
Dennoch ist ja auch Halo Reach das bestverkaufte Spiel dieses Jahres und ich glaube, das hält auch nur noch 2 Wochen.
Glaube ich auch.
Dann, also was
nee, war nee, nee, nee. Und dann bist du zum 7. Dezember und dann wird World of Warcraft
angesprochen. Also außerdem war Super Mario Galaxy 2, wenn ich mich nicht irre. War das noch dieses Jahr oder war das schon letztes Jahr?
Dieses Jahr,
nee, aber in der Verkaufscharts, der Titel ist das auf Platz 4 oder 5, glaube ich.
Achso, ich dachte, der erste Teil wäre so extrem erfolgreich
gewesen. Also wenn PC-Spiele mit reinziehen, würde World of Warcraft Cataclysm wahrscheinlich dann alles auseinandernehmen.
Das ist wieder klar, guter Punkt, ja. Also Halo hatte in der ersten Woche 3,4 Millionen oder so und war damit halt bestverkaufter Startwoche, bis halt eben Call of Duty. Ja, und Cataclysm müssen wir abwarten.
Genau. Und wen hassen alle? Activision Blizzard. Werden aber wahrscheinlich diese Megakracher beide, Call of Duty und World of Warcraft.
Beide,
ja. Und das ist dann mal krass, also. Dass sie sich beide wieder so sehr verkaufen.
Vor kurzem gab es ja erst wieder eine Mitteilung, irgendwie World of Warcraft jetzt 12 Millionen Spieler oder so. Und ich meine.
Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen.
Was ist das Crossover? Die Hälfte kauft sich bestimmt mindestens. Die Hälfte kauft sich bestimmt sowieso mindestens. Cataclysm, also. Da geht einiges über den Tisch. Vor allem hatten sie auch noch StarCraft 2 dieses Jahr.
Ja, ja.
Also
ja,
Activision hat echt wieder. Scheiße, dass man
am Jahresanfang Activision-Aktien gekauft hat.
Ja. Und das Verrückte ist ja auch, dass Call of Duty und World of Warcraft sich ja noch nicht mal irgendwie in den Zielgruppen überschreiten oder so. Ja. Das sind ja Arten von Videospieler, da werden das die.
Da hält keiner den anderen auf. Das Einzige, womit Activision halt eben dieses Jahr auf die Schnauze geflogen ist, aber da wird für EA auch noch hinfallen, ist halt mit Guitar Hero. Warriors of Rock halt, dieses Franchise, was jetzt quasi so im Sterben begriffen ist. Und mal gucken, ob Brock
das weiter was bringen kann.
Ja.
Wie war auch der Trendsport?
Ja, Tony Hawk Ride 2.
Tony Hawk läuft ja nun gar nicht. Und ich finde das eigentlich eine Unverschämtheit von EA, dass die kein neues SSX rausbringen.
Ja, aber das ist vielleicht wieder auch so wie ganz andere Spielereien, wo es immer so eine laute Minderheit gibt von Leuten, die das gerne haben wollen. Aber
ja, aber die war ja vorher auch erfolgreich.
Und beschwer dich nicht bei EA, die jetzt irgendwie Skate 3 erst dieses Jahr oder so rausgebracht haben.
Ja, was
und das war jetzt auch nicht mehr der Hit. Also
ja, aber ich will ein SSX, ich will kein Skateboard spielen.
Ja. Hättest du mal lieber damals noch die letzten End und alles gekauft?
Zwei News habe ich noch. Einmal der
das, ich glaube, das ist das X und nicht M.
Zwei News hätte ich noch. Einmal das neue Command & Conquer, das wie Johannes ja weiß, von wem entwickelt wird.
Interessiert mich nicht. Von Command & Conquer schon immer langweilig.
Ja.
Whisperer Game.
Nee, nicht.
David.
Ich habe nur gelesen, dass sie es wieder
Das hat die Saskia behauptet, yeah. Aber dann kam ein Dementi von EA, das wird jetzt doch wieder EALA.
Exakt.
Ja. Das finde ich witzig, weil ich
EA Los Angeles, die erfolgsverwöhnten Leute, die schon das vierte Tiberium Twilight oder so
versenkt haben
und als letztes bei Medal of Honor irgendwie ein bisschen mitgearbeitet
haben. Sollten die nicht alle entlassen
werden? Ja. Was ist denn das jetzt
für ein neues Generäle oder?
Ja, aber es ist ja nicht sicher. Es ist ja jetzt immer so, das Franchise soll mehr in Richtung Action gehen, aber es wurde ja nicht genau definiert.
Es gibt ja noch diese Leiche, die da
Tiberium. Und da die ja vorher jetzt Medal of Honor mitgearbeitet haben, ist es ja.
Also ich würde mir Generäle würde ich mir wünschen, das war ziemlich geil damals, ja. Wobei ich sagen muss, ich glaube, den nimmt man so schnell kein echtes Strategiespiel mehr ab. Also nach Teil 4, das war einfach too bad, um wahr zu sein. Ich nehme mal an, tatsächlich, dass es ein Ego-Shooter sein wird. Oder was ganz Tolles zum Racing-Game, ja, wo du mit dem Tiberium-Sammler irgendwie
oder Puzzlespiel
vor der Basis des Gegners herumfährst und den Schüssen der Abwehrkanonen ausweist, so quasi dumme KI live dabei, du sitzt dann direkt am Steuer.
Das ist aber auch schon wieder was zum alten PC-Spiel irgendwie.
Was natürlich,
auch unwahrscheinlich ist, dass es sowas
wie Command & Conquer Space irgendwas wird oder so.
Oder Command & Conquer's Bad Fur Day oder so.
So zwei Sachen werden verschmolzen, weißt du? Du bist ja großer Fan davon. Vielleicht kommt dann noch Ace Attorney rein und sagt dann, Herr Conquer.
Wie sich hier lustig machen.
Und dann auf einmal der Master Chief und ja, jetzt hau ich gegen euch alle.
Meister Chief. Ja, ich weiß nicht, was ich meine. Angeblich meine dieses super schlechte Ende von Tiberium Twilight.
Das ist
echt durchgespielt? Ja, ich habe mir das Ende auf YouTube angeguckt. Dieses wo Kane dann, also da gibt es ja verschiedene Enden, aber die sind alle gleich scheiße. Ja.
Also vor allen Dingen, was das Schlimme darin ist, dass es 15 Jahre gedauert hat, ja, und man uns dann immer wieder gesagt hat, so jetzt wird's aber der große Abschluss.
Schluss.
Alle Fragen werden geklärt und es wird nicht eine geklärt.
Nee.
Und das sieht billig aus.
Ja. Es ist unbefriedigend. Fridolin. Es ist lustig, wie ihr euch auch, das ist auch zuletzt im Kindergarten bei mir das vorgekommen, dass irgendjemand so,
hier wurde die Tradition gehalten.
Guck mal, Frau Lehrerin, der David.
Nein, sogar mal die Kinder beim Kindergarten konnten meinen Namen richtig aussprechen.
Warst du in Amerika im Kindergarten?
David hat einen Regenwurm in der Hand. Nein, das ist ein Schwanz. Nein, doch nicht, das ist von David Puck der Schwanz. Nein. Gar nicht am Leben zu der Zeit. Der ist nie der DDR-Klass geworden. Guck mal, er hat eine ganz fistelstimmige Stimme.
Okay, kommen wir wieder aufs eigentliche Thema zurück. Das Ende war
auch.
Ja, nächste News.
Die nächste News, das ist die letzte News, und zwar, ich weiß nicht, wer von euch das überhaupt genutzt hat, vermutlich fast keiner. Die Xbox und die PlayStation bieten jetzt ja eben, wie gesagt, der Sonic Adventure an, eben ein Dreamcast-emuliertes Spiel, und das ist schon die nächste Welle von Dreamcast-Spielen angekündigt. Ich weiß nicht, Crazy Taxi sollte irgendwie noch zwischendurch kommen, glaube ich. Das ist schon
keine Ahnung, ob es schon da ist
oder ja, irgendwie. Ist noch nicht da, aber sollte wohl irgendwann kommen. Und fürs nächste Jahr,
also die, oder?
Die Auswahl, also ich meine, ich weiß ja nicht, was ihr euch so für Dreamcast-Spiele wünschen würdet.
Nee, jetzt erst recht nicht mehr. Yeah. Weil gerade das Sonic, wo ich fest der Überzeugung war, dass es richtig geil war, als ich nochmal die Demo jetzt anprobiert habe, fand ich es blöd. Und ich glaube, die sind nicht gut gealtert.
Ja, yeah, ja. Yeah. Ich meine, aber es gibt bestimmt immer so, ich meine, klar, irgendwie irgendjemand sagt dann wieder Shenmue, was ja schon, wie gesagt, tausendmal für die Xbox nochmal aufgelegt worden ist. Und
der zweite Teil einmal.
Ja, und Jet Set Radio.
Nein, das ist tausendmal, das ist dasselbe wie einmal.
Aber ich meine, okay, was ist von Sega angekündigt worden als die nächsten beiden Titel? Einmal Space Channel 5. Was natürlich vielleicht ein ganz witziges Spiel war mit Ulala.
Ja, aber ohne Tanzmatte ist das ein Arsch. Gibt es eine Tanzmatte für die PlayStation 3?
Auch für die Xbox nicht, aber da brauchst du ja keine. Gibt es Kinect? Ja, vielleicht mit Move, keine Ahnung, aber ich glaube
natürlich. Gab es einen Panzer Dragoon auf dem.
Ja, auf der Xbox. Panzer
Dragoon
Orta. Panzer
Dragoon
Orta.
Wir reden ja jetzt vom Dreamcast.
Auf den Dreamcast glaube ich nicht, oder?
Nee,
gab's
keine Ahnung.
Ich glaube nicht. Aber da gab es halt sowas wie Sega Rally oder so, das wäre ja nochmal eher witzig. Oder
die Power. Es gibt ja so viele andere Spiele inzwischen, die in dieselbe Kerbe schlagen, die genauso gut oder besser sind.
Könnte sein, ja.
Es gibt kein Spiel mehr, wo ich jetzt auch so die sagen
würde. Skies of Arcadia, oder? Oder irgendwie was so.
Das gab es ja auch im Gamecube.
Okay. Ja, aber
das sieht auch so scheiße aus.
Das zweite Spiel ist das Angelspiel, nämlich Sega Bass Fishing. Also das ist so irgendwie, als ob Sega sich so überlegt, so okay, was macht eigentlich das Dreamcast aus? Dieses Angelspiel, dieses Tanzspiel und Sonic. Und also diese selber so Offenbarungsalze nach dem Motto, ja okay, Dreamcast war wirklich nicht so geil. Ja. Also ich weiß nicht, wer sich das holen soll.
Also, ja, aber warum kommt denn das scheiß Shenmue nicht?
Warum sollte Shenmue denn kommen?
Ja, aber das ist bestimmt voll der Aufwand, wenn man das in HD irgendwie machen will. Ich meine, oder?
Keine Ahnung, aber das ist...
Du schreibst Spiel, ja nicht eine Schreibseite rum und beschreibst dann eine andere Auflösung rein und dann ist das alles in der neuen...
Oder da könnten sie ja einfach so clever
sein. Der Aufwand ist gar nicht so groß, weil die Dreamcast, die hat ja auf so recht technisch einfachen Sachen gearbeitet. Also das Betriebssystem war ein Windows CE, die Grafik war halt auch dieses, glaube ich, OpenGL oder sowas, waren alles so PC-nahe Standards. Ja. Und deswegen kann man, glaube ich, da die Auflösung recht schnell hochdrehen. Mhm. Aber wie gesagt, wozu? Es gab Shenmue 2 für die Xbox und...
Und dann noch diesen Film, wo man dann nachgucken konnte, die Handlung.
Ja. Was bisher geschah.
Da kann man genauso wie bei der God of War Collection oder dieser Team Ico Collection, die jetzt kommt, ja mit möglichst, also mit relativ geringem Aufwand, einfach mal die nochmal auf den Markt bringen, gucken, die Fangemeinde holt sich das, vielleicht auch neue, die dazugewonnen wurden, irgendwie bei Team Ico. Also ich gehe davon aus, dass sich das jetzt einfach ganz gut verkauft. Und dann gucken, ob man da nicht einen dritten Teil draus macht.
Aber wieder, ich meine, ein dritter, also ich meine, das war, Shenmue ging auch ein in die Geschichte, mittlerweile vielleicht nicht mehr so unangefochten, aber als eines der teuersten Spiele, die jemals entwickelt worden ist. Man vermutet immer oder munkelt immer noch bei Shenmue, dass es irgendwas mit 100 Millionen Dollar gekostet hat, die Entwicklung.
Aber heutzutage würde so ein Spiel nicht mehr so teuer sein, muss man auch sagen.
Was so in die Region von, ja, und da wäre ich mir halt nicht so unbedingt sicher, denn wenn man die Erwartungen der Fans treffen will, dann muss man da schon so seine 50, 60, 70 Millionen Dollar rein verbraten, auch wenn sie so eine ähnliche Spielreihe mit Yakuza ja haben, aber halt wenn du wieder wirklich diesen ganzen Anspruch der Fans treffen willst, dann muss das ein teures Spiel sein und ich glaube nicht mehr, dass Sega sowas noch wuppen kann und schon gar nicht bei den Verkaufsaussichten, weil in Shenmue 3 wird einfach nicht seine 6, 7 Millionen Stück verkaufen, weil die alten Shenmues auch nicht so erfolgreich waren. Die waren schon nicht schlecht, aber das waren halt keine Call of Duties. Und warum sollte man jetzt, also wenn das ein Spiel wäre, was man zum Beispiel wie Okami, ja, Wo alle Leute eine Fortsetzung haben wollen, was man aber noch recht günstig machen könnte.
Wollen da alle eine Fortsetzung?
Weil die drei, die das erste Okami gespielt haben, wollten irgendwie eine Fortsetzung haben, dann sind der.
Die kommt ja jetzt auf den DS, ja.
Ja, genau.
Das ist
ja
kam schon, ne?
Nee. Aber ich meine, das war sozusagen das Zugeständnis von Capcom. Aber es gibt doch immer sowas wie Beyond Good and Evil, wo auch immer alle sagen, wann kommt endlich Teil 2? Und dann lasst uns mal überraschen, wie viele Leute dann Teil 2 auch wirklich kaufen.
Ja,
nachdenklich. Da muss man auch mal kurz
überlegen. Braucht man nur wieder, dass Bethesda sagt, wir machen Shenmue 3. So wie es bei Fallout damals passiert
ist. Hey, David als Podcast sozusagen Jungfrau, was heißt hier Podcast Jungfrau? Also David als Jungfrau kann ja bestimmt jetzt schon ahnen, nach dem Newsblock, was sozusagen noch als letzter Teil offen ist im Podcast.
Da Daniel die ganze Zeit von seinem Penis erzählt, kann ich mir denken.
Jetzt wird ja dein S-Gap geformt,
endlich. Ich habe mir extra in den Anus eingecremt, deswegen bin ich in
Folge erwartet. Mit Erdnussbutter hoffe ich.
Ja. Nah dran, aber ich wollte eigentlich auf den Filmteil hinausgehen,
ja.
Am Ende noch ein bisschen über Filme ist. Auf Topic, hast du ein Thema?
Nee, aber ich
bin ja hier auch nicht Chefredakteur,
versteh nee.
Mal. Achso, ich bin hier immer der, der Chef-Clown oder was?
Ja, normalerweise, du hast das erfunden.
Und, ja, und wenn wir ein Thema haben oder wenn jemand mit einem Thema kommt, weißt du, ich sage immer, Johannes, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Was heißt denn soll, immer vorneweg.
Das Wort ist ja schon in der Tat.
Ja, genau. Denn da wir gerade kein aktuelles und auch von den Usern uns kein sinnvolles Thema vorgeschlagen worden ist, muss man sagen, auch wieder Kritiker
nicht zu machen.
Da muss ich auch sagen, es gab wieder zahlreiche Leute, die Fragen gestellt haben, aber dann gucke ich mir die Fragen an und wir haben sie alle schon beantwortet, mindestens dreimal. Dann geht's wieder los, wie habt ihr damals angefangen? Haben wir schon dreimal erzählt. Dann geht's wieder los, weiß nicht, wie ist eure Meinung zu Spiel XY? Ey, hört euch den Podcast vom vorletzten Mal nochmal an, das ist drin gewesen.
Nee, und deswegen, wie gesagt, nochmal ganz kurz zur Welt des Films. Also wir Machete dürften wir ja schon ganz gut durchgesprochen haben.
Den haben wir durchgenommen. Ja,
hier wieder zwei Stühle, eine Meinung. Nee, andersrum. Eine Couch und zwei Meinungen.
Ja. Und eine Meinung und eine Scheißmeinung.
Sind das nicht zwei Couchen und zwei Meinungen?
Ja, du hast ja Machete nicht gesehen, oder?
Nee, aber ich freue mich sehr drauf.
Ja. Ist ja auch geil, kannst du darauf freuen. Bis auch, wenn du David bist.
Ich bin nicht David. Dann also ich habe mich nicht gelangweilt oder so, so ist das nicht, aber ich bin halt mit anderen Erwartungen da reingegangen. Gerade wenn man sich den Trailer oder so anguckt, dann erwartet man schon, dass da jetzt das Uber-Trash-Fest abgefeiert wird und das ist es halt nicht. Ja, es ist halt so, wie es hat mich so ein bisschen an
der Film war zu gut.
Der war einfach zu gut für mich.
Ja,
aber es hat mich so ein bisschen an irgendwann in Mexiko erinnert, so ein bisschen viel Geschwätzigkeit.
Den fand ich langweilig.
Ja, also er hat ziemlich viele, was weiß ich, überdramatisierte Szenen, ja. Also es hat so eine Geschichte, die es eigentlich nicht braucht in so einem Film, über irgendwelche Integrationsfragen.
Ja.
Und dann hat es dann diese vielen Dialoge zwischen Michelle Rodriguez und Jessica Alba, die beide als Nebencharaktere völlig unbrauchbar sind, meiner Meinung nach, genauso wie Lindsay Lohan, die man auch hätte rausstreichen
können. Jessica Alba. Ich meine, ist doch scheißegal, ob die Figur sinnlos ist.
Ja, mag ja sein, aber ich. Das bremst den Film halt aus.
Jessica Alba-Fan,
das bremst den Film halt aus. Im Trailer vergeht keine Sekunde, wo er nicht irgendjemanden mit der Machete auseinandersäbelt. Das hätte ich mir für den Film halt irgendwie auch gewünscht. Aber die besten Szenen, die zeigt der Trailer schon.
Ja, was heißt die Integrationsfrage in dem Film behandelt? Ich meine, wenn eine Integrationsfrage so besprochen wird, dass einer die ganzen Mexikaner an der Grenze abknallt und dieser eine ist Robert De Niro, dann gucke ich mir das gerne an. Also die Sprüche waren cool.
Ich habe mich jetzt auch nicht langweilig. Ich meine, dann ist ja sowas wie zum Beispiel No Country for Old Men für dich, muss ja sehr einschläfernd sein, weil da nur Leute durch die Gegend fahren und reden.
Den finde ich fantastisch, aber da gehe ich halt auch nicht mit der Erwartung rein, dass da irgendwie zwei Stunden lang irgendjemand in Stücke gehäckselt wird. Ja, also bei No Country for Old Men weiß ich ungefähr, was mich erwartet und bei Machete, ja, weiß ich nicht, dieser Fake-Trailer, da haben die Leute ja danach gerufen, den endlich zu verfilmen. Was macht Robert Rodriguez? Füllt diesen ganzen Rest, der im Trailer halt nicht gezeigt wird, füllt er mit
Coolness.
Ja, Robert De Niro zum Beispiel.
Ja, also ich fand auch diese ganzen Robert De Niro Geschichten ziemlich cool und was Michelle Rodriguez angeht, halt, fand ich auch jeden Moment sehenswert. Mhm. Natürlich, was Jessica Alba angeht, fand ich überhaupt nicht heiß. Ich fand, die Figur war auch völlig deplatziert. Also die wirkte nicht eine Sekunde authentisch, als ob Jessica Alba in so einem Problemviertel dann so die Polizistin wäre, mit Stöckelschuhen
und so sowas. Auch da ist halt die Frage, muss das authentisch sein oder nicht?
Weil
in so einem Trash-Fest, da kann man das ruhig bringen. Ja, genauso wie Cheech Marin, der als Priester dann auf einmal alle Leute mit der Pumpgun um.
Was halt geil ist. Da fand ich auch diese ganze Szene geil, wie die gemacht haben mit der ganzen Orchestermusik und Chor und allem und so.
Das ist doch fantastisch. Und genau das ist ja, das sind diese Key-Szenen gewesen, die man aus dem Trailer kannte und die man im Film wollte. Aber kurz bevor er es tut und kurz nachdem er das macht, da unterhält sich Machete dann erstmal ellenlang mit Jessica Alba.
So viel sagt er auch
nicht. Er darf nicht viel sagen. Aber Jessica Alba so, Menschenskinder, lass uns doch drüber sprechen, so, weil ich bin total gesprächig und so. Und dann denke ich so, gucke ich auf die Uhr, wann wird denn der nächste jetzt in zwei Hälften geschnitten? Was ist denn los?
Du bist ja ein anspruchsvolles
Gut. Also bei mir hat der Film, wie gesagt, schon am Anfang gewonnen. Habe ich ja auch schon in dem Text geschrieben. Als er da diese Frau retten soll und die liegt einfach komplett nackt auf dem Bett, ja, ohne irgendeine Zensur oder so,
das ist schön super.
Zwischen den Beinen, klar, und so.
Das ist super, ja.
Und dann trägt er sie rum und dann verrät sie ihn aber doch und dann, also das ist ja ganz am Anfang die erste Szene.
Und
sie
von Zigarre erschossen.
Oh, aber sie holt, sie, aber Moment, ihr habt ja das Beste vergessen. Sie holt sich erst mein Handy aus der Fotze, was sie so versteckt hat vom Machete, um ihn anzurufen.
Das ist super, ja.
Das ist einfach so geil.
Ja. Und danach kommt dann aber erstmal, wie Machete dann irgendwie versucht, in sein normales Leben zu runterzukommen. Ja. Und dann tut er als Gärtner arbeiten und dann kommt er an den Hotdog-Stand von Michelle Rodriguez und die sagt dann, ach Machete, komm doch hierher, ey, wir sind von der Firma. Und dann gibt er ihr das Geld, was er verdient und dann sagt er, hey, du kannst was Gutes damit anstellen. Sie sagt, ach, jetzt bin ich aber gerührt und schnief, schnief, schnief. Und dann passiert erstmal irgendwie eine Dreiviertelstunde nichts.
Aber ja, zum Beispiel, wann, da wird so viel Cooles verschenkt. Wann hat man in den letzten 10 Jahren schon mal Steven Seagal A, in einer geilen Rolle gesehen, ja, und B, was hat er für einen coolen Abgang?
Sorry,
der ist einfach genial.
Ich sag doch auch gar nichts dazu, dass der nicht seine Berechtigung hätte, aber er wird halt einfach, dieses Potenzial wird auch da halt wieder nicht ausgeschöpft.
Aber apropos Potenzial, was nicht ausgeschöpft worden ist, den nächsten Film, den wir noch besprechen können heute, der ja auch, glaube ich, nächste Woche oder irgendwann startet, der David hat es bestimmt aus dem Kopf, oder Mitte November oder irgendwann.
Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf.
Ist Red.
Ich glaube, der kommt im November, ja.
Retired and Extremely Dangerous.
Ja, oder Retarded. Ja. And Extremely, ich weiß nicht. Gibt es ein Wort äquivalent zu Deranged. Boring, was mit der anfängt? Ja, also, ja, Retarded and Extremely Derailed oder so, keine Ahnung.
Deranged
ist auf jeden Fall.
Deranged hast du auch
gespielt. Ja, ich wollte aber was anderes sagen.
Nee, das ist so ein Film, wie gesagt, ja, wenn man von Potenzialen spricht, ja.
Wenn hat man, der welches?
Der hat natürlich, ja, welches, weil wenn ich so einen Cast
Bruce Willis alleine, also
Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman und John Malkovich.
Aber was ist das für eine Kombination? Also ich meine, wenn ich höre Helen Mirren, ja, John Malkovich und Bruce Willis in einem Film, dann denke ich doch nicht an irgendein Actionfest oder so.
Ja, man denkt zumindest, Helen Mirren als Scharfschützen könnte cool sein.
Ist es auch.
Das
nicht.
War die Queen.
Ja.
Es ist es nicht.
Es wäre ja cooler, wenn die Queen mitgespielt hätte
als Scharfschütze. Der Film wirkt auf mich wirklich so, wie als wenn das ZDF irgendwie versuchen würde, oh, jetzt machen wir mal einen geilen Film und halten die Kamera drauf. Also,
aber sie würden niemals Helen Mirren, Bruce Willis und alle möglichen Leute
das bekommen. Mag sein, aber es ist wirklich mit Rentnern, von Rentnern, für Rentner. Also ich war echt entgeistert, so langweilig. Es ist schön gefilmt irgendwie. Also es hat irgendwie,
das fand ich aber gar nicht.
Es hat seine Schauwerte schon.
Ich fand, er war so, also fehlen, ja, standardisierte Shots, nur immer so alle im Bild.
Also und überhaupt kein Stil, so keine eigene Bild. Sprache auch so.
Ja, ich fand diese völlig austauschbar.
Ganz nett mit diesem Postkartensystem.
Ja, aber das war auch das Einzige, das wirkte dann in dem Zusammenhang auch wieder aufgesetzt, weil der ansonsten hatte der einen völligen Standard, wie du schon sagtest, so ZDF.
Ja.
So, also da warte ich ja keine Schauwerte, so, das ist nicht wirklich besonders. Aber ich muss ja trotzdem mal festhalten, dass ich den okay fand. Also ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe aber auch nur ein Drittel verstanden, der war auf Englisch. So, und,
David,
ich weiß,
du so ein, eins heute gelernt hast. Wie nennen wir Johannes
immer? Ich weiß es nicht mehr, ich hab's vergessen. Ja. Ich bin nämlich zu scheiße dafür.
Ist der Scheiß, meine Jungs.
Nee, aber das ist wie bei den Prince of Persia Filmen. Das ist einfach so ein Film zum Gucken und Vergessen.
Er verteidigt gerade seinen Titel perfekt.
Ich langweile mich nicht und ich vergesse ihn dann wieder. Ich finde eigentlich die Diskussion bei dem Film auch schon wieder
völlig langweilig. Weil der hatte nichts
Besonderes. Du hast zu lange einfach nichts mehr für deine Kinokarte.
Aber ein Film, der
auch 90 bezahlt hättest, hättest du nicht gesagt, so, oh mein Gott, ich habe mich amüsiert, war gut. Du musst einfach denken, dass deine Lebenszeit, das ist dir noch nicht ganz bewusst, aber deine Lebenszeit ist irgendwo auch begrenzt. Und sie ist knapp.
Die verschwende ich grundsätzlich mit irgendwelchen Tests für
Eben, aber deswegen muss man sagen, so, es gibt so Lebenszeit so für Filme, für gute Filme und für weniger Filme. Und man kann wirklich auch niemanden so guten Herzens Red so empfehlen.
Nee, oder sagen, tatsächlicherweise nicht.
Guck dir den mal an, weil ich weiß auch nicht warum.
Es ist ja sogar so, also ich habe mich richtig gelangweilt gefühlt, gerade in der letzten halben Stunde, aber eigentlich schon so nach dem ersten Drittel, weil da war schon diese Hoffnung weg, dass aus dem Film noch was wird, die man am Anfang ja durchaus noch hatte.
Ich habe irgendwie immer gar nichts von dem Film erwartet. Ich habe das irgendwie einfach nicht so berieseln lassen.
Ich auch
dann,
nicht. Ich
in dem Moment erwartet. Kann ich so einen Film halt auch nicht so richtig schlecht machen. Also ein schlechter Film ist für mich ein Film, den ich dann auch langsam verachte.
Ja, aber ein Film, von dem du nichts erwartest und der deine Erwartungen quasi erfüllt, indem man nichts kann.
das ist
trotzdem kein guter Film.
Er langweilt mich ja dann in dem Moment nicht so. Er hat mich nicht gelangweilt, er hat mich aber auch nicht verärgert, weil er halt einfach
So wahrscheinlich, weil ich mich so krass gelangweilt habe, dass ich bei dir die Langeweile aus dem Körper gezogen habe und in mir kanalisiert habe.
Achso, das sah ich, das sah wie ein Blowjob aus dem Kino.
Das war's auch, aber...
ja, hätte ich echt gar nicht so angefühlt, aber das ist ein bisschen Übung nötig.
Ja, ja, ich habe auch bei dir
Probleme. Das ist mit dem Knabbern vielleicht weg. Das klang auch ein bisschen komisch. Als wenn du so eine riesige Salzstange zerbrochen hättest oder so.
Ja, die Technik habe ich von deiner Mutter, ich weiß
nicht. Ja.
Ja, auf jeden Fall ist es halt kein Film, den man jetzt irgendwie so großartig niedermachen kann, aber über den muss man eigentlich auch nicht reden.
Weil er halt der strotzt vor Plotholes, oder?
Also ja. Unlogisch.
Unlogisch.
Kindergarten.
Nee, ich traue mich gar nicht mehr, was zu sagen.
Das musst du abstellen.
So, ja, das ist
über sämtliche Peinlichkeiten.
Je mehr man darüber erfährt, was die Bösen machen und warum sie es machen, umso mehr fragt man sich eigentlich, warum sie es wirklich machen, weil es keinen Sinn ergibt.
Ich finde, was im Trailer noch nicht so ganz durchkommt, was aber der Film leider so nach 10 oder 20 Minuten schon sofort zeigt, dass das erste Mal, man sieht halt Bruce Willis so als so langweiligen Opa, der irgendwie so rumtelefoniert und da so eine Callcenter-Tussi versucht anzugrillen und haben. Und das nächste, was man dann sieht, ist, dass dann
die
so ein super
hässliches
Szene. Nee, hässlich
finde ich. Nee, die war nett.
Ja, dass dann so ein super Spec-Ops-Team bei ihm einbricht, aber wieder so auf die bekloppteste Art der Welt.
Ja.
Erstmal drei Leute vorschicken.
Erstmal drei Leute vorschicken,
damit ihren Waffen
Leute, um die Ecke gucken. Die Leute haben Waffen, die um die Ecke gucken können, treten aber erstmal eine Tür ein, um den lautesten Weg zu wählen.
Ja, und gehen dann alle in den Raum.
Ja, werden dann erstmal irre vermöbelt. Und dann kommt so eine Szene, ich weiß nicht, ich meine, das ist so eine... Das ist dieses, wir schießen so ein Haus zu Klump, das ist so sowas, weißt du was, das gab es früher bei Eraser.
Aber ich habe
bei Arnold
wirklich nicht cool.
Das war schon bei Eastwood in Der Mann, der niemals aufgibt.
Ja, das, aber das war
auch in dem Moment war mir schon klar, dass es so, dass dieser Welt hat, dieser Film hat so diese reale Welt schon wieder verlassen.
Ja,
und alles, was dann kommt.
Aber das ist ja eigentlich nur ein Film, der auf einer Graphic Novel basiert. Und er hatte dann so diesen Moment,
wo. So nennt
der
Comics.
Ja, Graphic Novel.
Es ist eine Graphic Novel. Ja, es gibt einen Unterschied dazwischen.
Ja, ja, das ist schon klar.
Das finde ich jetzt so interessant. Wenn du bei Wikipedia mal nachblätterst,
dann kannst du das jetzt nicht einfach mal erklären, damit ich nicht mehr blättern muss.
Und er rennt dann in den Keller und fängt dann an mit einem Vorschlaghammer
so. Comicbuch, sagen wir auf der.
Oh. So. Ja.
Er läuft im Comicbuch?
Ja, also er ist basiert
auf. Schlägt erstmal ein Loch, was immer ein sehr gutes für einen Notfall, falls man mal schnell seine Waffe braucht.
Das war so als filmische Montage richtig gut inszeniert und ich hatte dann gedacht, so, er schlägt jetzt irgendwelche ironischen Haken, was dann so ja, mit Scott Pilgrim oder Kick-Ass zu vergleichen wäre. Aber das ist dann wirklich die einzige Szene, wo er so ein bisschen cool ist.
Ja, und dann geht er aus dem Haus und dann bricht er noch hinter ihm das Vordach so runter. Und das,
ja, da dachte ich, das so, ist so,
oh Mann,
ja, das ist
genau,
schon wunderbar gesehen.
Soll ich jetzt lachen, oder?
Genau, das ist Actionfilm-Klischee Nummer 4.
Ja.
So, neben dem 360-Grad-Shot, der auch wieder drin war.
Ja, genau.
So, auch so und der Stolperei.
Ja,
so dann
aber der Trailer, der hat auch so ein bisschen vermittelt eben, dass der Film auch irgendwie so mit so einem gewissen visuellen Witz gemacht ist, so wie so ein Lucky Number 11, wo ich so das Gefühl habe, der ist so
inspiriert
gemacht. Ja, das war das Einzige, dass du so
manchmal... Das hat man im Trailer aber auch schon durchschaut, weil die da immer das zwischendurch kurz in diesem Rotton die Schauspieler eingeblendet haben. Dazwischen die Bilder waren aber langweilig.
Ja.
So wie sie hier auch langweilig sind.
Inspiriert.
So, und wie auch der Regisseur offensichtlich manchmal versucht hat, einfach coole Action-Szenen zu machen, weil aber nicht geklappt hat. Schon in dem Haus allein. Also wenn er da die Patronen in die Pfanne wirft, so hast du dann so einen Shot von unten, wie die Patronen dann nach unten fallen. Das passt überhaupt in dem Moment nicht, weil es nicht cool ist, wenn da einfach Patronen in
die
Pfanne
wirft. Die Action sah auch nicht gut aus. Also ich fand so diese erste Bruce Willis-Action, man hat kaum was gesehen und war auch ganz schnell vorbei. Also ich meine, in so einer Zeit so von Jason Bourne oder so. Und ich meine, wir müssen ja gar nicht, das liegt ja auch nicht an Bruce Willis, weil ich fand zum Beispiel eine der wenigen coolen Szenen bei Stirb langsam 4 ist diese erste Schießerei, wo er den Jungen aus seinem Apartment rausholt. Die ist richtig cool. Also die wirkt dann auch so wie das alte Stopp langsam, inklusive dieser Sache da mit dem Feuerlöscher und sowas. Das ist halt immer noch so dieses auf Close Quarter Combat mit Waffen auf kleinsten Raum eben mit Alltagsgegenständen und das ist halt noch cool. Der ganze Schrott, der danach war, war bestimmt langsam sei geschenkt. Aber also Bruce Willis kann das ja noch, aber die können alle viel mehr, ob das eine Helen Mirren oder John Malkovich ist. Aber John Malkovich muss auch wieder in so einer Hochklischee-Rolle als Hypochonder und vor allem als so Paranoiker, so wie direkt die Rolle da von Gene Hackman aus Der Staatsfeind Nummer 1 irgendwie. das ist alles so super Klischeefiguren, also
auf die platteste Art.
Ja, der Film wirkt so, als hätte da wirklich sich keiner auch nur Mühe gegeben. Der Typ, der die Filmmusik gemacht hat, hatte keinen Bock. Der Typ, der das Drehbuch gemacht hat, hatte keinen Bock. Der Typ, der die Witze machen sollte, hatte keinen Bock.
Also zu der Musik, es gibt irgendwie zwei
Varianten auf den Zuschauer über.
Ja, genau. Also die Musik, da gibt es so zwei Jingles, die immer so in Dauerloop laufen und zwar ständig. Einer von den beiden läuft immer, ob es ein Dialog oder eine Action-Szene ist. Du hast immer so einen von diesen zwei
Jingles im Hintergrund. Die war so belanglos, dass mir gar nicht aufgefallen ist.
Ja, das war so die beste
Fahrt. Mir ist aufgefallen, dass sie so plump eingesetzt wurde, dann in der Action-Szene wieder genau. Das war's. Ja. So, da dachte ich auch so, Mensch, hast du ja
ordentlich. Und immer wenn es irgendwas gab, was so halbwegs hätte originell werden können, hat der Film das dann so für jeden Idioten tausendmal angedeutet, dass es keine Überraschung mehr war. Und dass du dann wieder nur so da saß und dachtest, ja, sollte das jetzt eine große Überraschung sein, sollte mich das jetzt
wirklich... Ja, aber ist ja ganz gut, so hast du wenigstens du den Film verstanden.
Was haben wir damals Kiss und Kill gegeben? Eine Popcorn-Tüte, oder? Ja, eine. Weil wir nicht wussten, dass es auch Null gibt. Wir hatten
genau.
Wir hatten unser eigenes Wertungssystem noch ganz unterschätzt.
Null?
Es gibt null Popcorn-Tüten.
Also ich würde mir jetzt so zwei geben, weil für eine Einser ist, sieht er noch ein bisschen zu glatt aus. Also er ist ja, wie gesagt...
Aber zwei war, glaube ich...
Max Schmeling sieht auch glatt aus unter den Bedingungen. Zwei war, glaube ich, auch die Wertung von Salt. Und ich fand jetzt im direkten Vergleich Salt besser.
Ja.
Ja, wenn es 0 gibt, dann ist das so auch ganz schön verändert, das Wertungssystem.
Ne, 0 muss schon wirklich für mich auch irgendwie sowas kaputt, dass wirklich die Schnitte
alle extrem scheiße sind. Er war jetzt nicht dramatisch
null schlecht. 0 muss das wie so ein Amateur-Kackendong deiner Mutter sein.
Ich würde jetzt nicht sagen,
also
eine ist okay, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, es war jetzt...
Also gibst du dieselbe scheiße. Wertung wie Machete?
Du wirst jetzt lachen, aber ja.
Also auf jeden Fall eine Tüte nur, weil ich habe mich so krass gelangweilt, viel zu lange.
Ja. Also ich, für mich gibt es auch nur eine
Tüte, aus dem ganz einfachen Grund, von dem Film.
Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich dasselbe Publikumserlebnis hatte damals bei Kiss und Kill. Mhm. Ich saß in einem belanglosen Film, der mich geärgert hat, weil ich so viel voraussehen konnte, der mich nie mitgenommen hat, der mich nicht geinteressiert hat und die letzten 30 Minuten habe ich nur noch abgesessen. Also ja. Da war es mir auch egal, was da passierte, weil das, weißt du, die Figuren, das ist so...
Ich finde es komisch, dass es null Tüten gibt.
Ja, Johannes,
da kannst du ja auch einfach drüber nachdenken.
Wir geben auch keine 0 von 10, das ist doch irgendwie qual.
Na doch, guck mal, wenn so ein Film hier
irgendwie... 0 von 10?
Na,
was spielen?
Kann sein, ich weiß
nicht.
Ich glaube nicht mehr, ne? Nee, aber guck mal, wenn so ein Film hier irgendwie wie damals House of the Dead 1, der wirklich so scheiße geschnitten war, dass es einfach ein Stück scheiße war, technisch. Ja, war ja wirklich so. Der wirkte ja noch nicht... Ja, die späteren waren ja wirklich so halbwegs... kontinuierlich gemacht, ja, die hatten auch so krasse Schwächen, aber der House of the Dead, der war ja wirklich so, als wenn so Hobbyleute nicht wüssten, was sie tun. Und das, das wäre, glaube ich,
so. Ja, aber so ein Film hat ja meistens noch irgendwie einen Trash-Charme. Also liegt bei mir eigentlich
nicht immer
Filme, die dort erreichen können. Es war bei Blood Rain so ein bisschen so der Fall, weil ich gerade diese überzogenen Effekte von Olaf Ittenmacht so krass schlecht fand, dass es schon wieder schön war.
Nee, aber da wären bei mir eher so einen komischen Dramen, die aber auch überhaupt nichts bringen. So, ich hatte also durch Zufall so einen französischen Film, Ma Mère hieß der. Der war so grottenschlecht. Nee, meine Mutter.
Achso.
Der war so abartig schlecht, ja.
Deine Mutter war so abartig schlecht.
Ja, yeah. Du musst es ja wissen. Nee, oder 3 Grad Hälter. So ein deutscher Film. Auch total furchtbar. Aber das war halt so ein Drama mit hässlichen Leuten, hässlicher Optik und einer völlig belanglosen Scheißgeschichte.
Also wir schnell leben.
Schlechte Schauspielerei. Ja, aber das muss man ja glücklicherweise nicht in eine Wertung stecken.
Ja.
Der Film hat
aber ein Happy End.
Weiß nicht, ob
das auch das nicht, nee, aber ganz.
Mein
ganz
Film hat jede Nacht ein Happy End.
Ich hätte noch einen Kinotipp, wenn man nicht unbedingt diese Action-Scheiße sehen muss, dann, ich habe letzte Woche
den letzten Film gesehen,
ja. The Kids Are Alright, und der ist richtig geil, das wäre eine 5 von 5 von dem Film von mir.
Was macht den so geil?
Der hat echt ein tolles Drehbuch, also es geht im Prinzip um zwei Lesben, die von einem biologischen Vater eine Samenspende empfangen haben und zwei Kinder bekommen haben, und diese beiden Kinder beschließen nun
lesbisch zu sein,
auch lesbisch zu sein, obwohl es ein Junge und Mädchen sind, aber Daniel hat gesagt, sie sind lesbisch, also sind sie es. Und sie versuchen diesen Vater nun ausfindig zu machen. Der kommt so ein bisschen in dieses Leben und da sind so ein paar kleine Verwicklungen, die übelst cool geschrieben sind. Also es ist großartig gespielt und es ist vor allen Dingen auch total charmant und klug. Also der klügste Film seit Up in the Air. Also ich
sage Julianne Moore und wer noch?
Wie heißt sie?
Ja, die Frau
von Tim Robbins.
Susan?
Nee.
Die Ex-Frau.
wie heißen die, die hatten den Oscar für American Beauty bekommen, wie heißt der, ich habe den Namen vergessen.
Annette Bening?
Annette Bening, genau.
Das ist immer noch die Frau von Warren Beatty.
Ja, genau. Genau, ja, stimmt, habe ich verwechselt.
Oh Gott.
Ja, und Mark Ruffalo spielt mit.
Den mag ich.
Ja, der spielt auch so einen super sleazy Typen, der ja im Prinzip die beiden Frauen sind sehr zugeknüpft und ja, sehr konservativ und er ist halt so ein Lebemann, der, wo sie Angst haben, jetzt er verzieht die Kinder. Es ist jetzt nichts, wo man meinen würde, es hat jetzt irgendwie das große Drama und es hat jetzt so.
Wir vergeben am Ende aber Popcorn-Tüten und keine so irgendwie vollen Kondome oder so.
Ja, genau.
So, können wir auch noch einführen.
Ich wollte einfach zum Ende so ein bisschen Niveau reinbringen und dachte,
den Wertungssystem auch die Neutralität zu nehmen. Also das ist ja irgendwie.
Also
du kannst ja nur noch so eine
Popcorn-Tüten. Muss ich mal deinen eigenen Spruch
auf. Ja,
nein, natürlich, ja, aber ich war ja auch nicht an deinem Kindergarten.
Zum
Glück.
Die
Schlangengruppe, genau.
Das würde ja auch bedeuten, so irgendwie so ein
Arthouse-Film
ist ein schlechter.
Eine Schlange ist ein Kerzengesicht geworden.
Sie hat gleichzeitig Mädels
angekotzt. Okay. Daniel, der Ball ist oben auf dem Regal. Komm, brauche ich.
Die Schlange im Sandkasten.
Die ist mir wieder in die Hose.
Daniel packen und mit ihm den Ball oben wegschlagen.
Ich denke, das war's mit dem 66. Era Games Podcast. Wir können eine kleine Vorschau wagen auf den 67.
Der euch am nächsten
Freitag. Ja. Du, auch David wird wieder zwangsweise mit rekrutiert sein. Aber der 67. auf alle Fälle, glaube ich, wird ganz,
hier gar nichts durchgemacht.
Ganz im Zeichen stehen von Fallout New Vegas, was Daniel und ich auf alle Fälle, wo jetzt die nächsten Tage zocken werden und vielleicht auch schon die ersten Eindrücke von Fable 3, aber viel Hoffnung habe ich da nicht, denn das kommt ja erst zum
Podcast. Ich hoffe aber noch irgendwie Force Unleashed 2 in die Hände zu bekommen, weil das auch angeblich die Woche rausgehen soll.
Ja.
Ja, und ich spiele mal irgendwas anderes.
Du spielst irgendwie, du kannst dich ja schon mal auf Donkey Kong Country vorbereiten.
Das ist nur November.
Ich weiß, das muss ich ja schon mal vorbereiten. Nee.
Verstehe nicht.
Ich auch nicht.
Ach, und Two Worlds soll angeblich auch jetzt kommen.
Ja, das ist aber nochmal verschoben worden.
Ja. Aber die Presseversion soll wohl schon irgendwie demnächst irgendwie
verschickt werden. Von Zugsex an ausgewählte Redaktionen, die vorher eine Wertung versprechen.
Genau, aber da bin ich ja bekannt dafür. Schon bei meinem vorherigen Arbeitgeber bin ich ja in der Regel gekauft worden.
Deswegen haben sie dich auch abgestoßen.
Die
Tradition
war
mir
vorne. Erstmal, weil mein Name zu scheiße war.
Ja.
Dann habe ich.
Er hatte was gegen David.
Gegen was als wenn es ein guter deutscher Name.
Nee, mein Penis war zu klein, das war das Problem. Deswegen habe ich mir jetzt Leute gesucht, die das kompensieren. Daniel.
Ja. Hat ja funktioniert.
In diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch da draußen ein wunderschönes Wochenende wie immer. Habt Spaß, spielt ein bisschen, spielt Fallout New Vegas, spielt Vanquish. Auf alle Fälle beide Spiele, glaube ich, wo man nicht viel falsch machen kann. Spielt Professor Layton.
Guckt
den letzten Film.
Guckt nicht Red, wenn er läuft.
Nein, guckt lieber Machete, falls ihr in einem von vier
Kinos. Und Starship Troopers am Wochenende.
Die geschnittene Version. Ja, in diesem Sinne, glaube ich, tschüss sagen, der Daniel.
Burg.
Davis, David, der David, Hein,
Johannes,
Kron und der Alexander Schewski Vogt. In diesem Sinne alle vier und beim nächsten Mal mal sehen, wer da wieder dazu stößt. Vielleicht die Saskia, man weiß es nicht. Auf alle Fälle stößt jetzt Christian Bell dazu.
Fucking ass.
Give me your fucking answer!
Bam!
Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Euro Games.
Ja.
Zack.
Wir sind kostenlos und verschenken noch Sachen.
Ja, eben. So kann es weitergehen.
Ohne Hose?
Ja.
Wenn man im Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen.
Ja.
Wenn es klappt.
Wenn es klappt.
Muss man sagen.
Oh, good for you. And how was it?
Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht, also irgendwie,
ey, klar, diese...
Das habe ich noch vergessen.
Lass mal diese kurze Pause.
Ja.
Irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Oder ist da schon? Der kommt nur rückblenden.
Muss man das Spiel von rechts nach links spielen?
What don't you fucking understand?
Ich denke immer,
Let's go again!
Da schiebe ich doch mal Halo in meine PlayStation rein. Das ist ein Fortschritt. Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt.
Daniel Puck!
Ach du Scheiß! Kaffee ist in Polen.
Angeblich.
Vielleicht sollten wir Kaffee einbürgern in Polen.
Ja.
Und dann dahin schicken.
Ja.
Das machen wir.
als klavierspielenden Hund. Genau. Wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite.
Die Klavierfreunde auf unserer Seite.
Boah, ja. Würde das groß werden.
Boah. Fucking ass. Bam. Fucking ass. Bam. Fucking ass. Bam. Fucking ass.